Ja, herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute zu Gast Thomas Helmer. Thomas ist Fußball-Europameister 1996 geworden mit der deutschen Nationalmannschaft. Er hat aber auch mehrfach die deutsche Meisterschaft gewonnen und diverse andere Pokale. Dazu aber später mehr. Mit Thomas drehe ich eine Runde quer durchs Fußballbusiness. Thomas lässt uns hinter die Kulissen schauen und erläutert, wie es sich anfühlt, wenn man da so als Fußballprofi unterwegs ist. Vor welchen Herausforderungen steht man? Wie löst man diese und wie schafft man es, letztendlich nach oben zu kommen und dort auch zu bleiben? Außerdem ist Thomas Moderator des Fußballstammtisches Doppelpass auf dem Fernsehsender Sport 1. Auch darüber sprechen wir. Wir sprechen darüber, wie er sich die Karriere nach der Karriere aufgebaut hat und wie er es geschafft hat, auch dort wieder außergewöhnlich erfolgreich zu sein. Super spannend. Thomas hält nicht hinterm Berg mit Erkenntnissen, die er gewonnen hat. Er lässt uns tief hinter die Kulissen schauen und Gespräch hat riesig Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr habt auch Freude dabei. Viel Spaß, auf geht's. Ja, herzlich willkommen heute hier im Macht was Podcast. Heute ein ganz besonderer Gast, in ganz Deutschland bekannt und ich würde auch sagen, ich bin ziemlich sicher auch sehr beliebt in Deutschland, insbesondere auch in Nürnberg beliebt, aber warum dort, das erzählen wir ja heute nicht, das könnt ihr gerne mal im Internet recherchieren. Ich sage herzlich willkommen Thomas Helmer. Thomas, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung, freue mich sehr.
Wir wollen heute, wie ihr jetzt wahrscheinlich vermutet, auch ein bisschen über Fußball und das Ganze drumherum sprechen. Und ich habe tatsächlich meine 12-jährige Nichte gefragt, ob sie dann Thomas Helmer erkennen würde. Die sagte nein, was an sich schon irgendwie mich sehr überrascht hat. Allerdings nehme ich das mal zum Anlass und sage, Thomas, vielleicht hast du Lust, dich nochmal kurz aus deiner Perspektive vorzustellen, weil ich gehe wahrscheinlich auf die ganzen Fußballthemen dann ein und werd nicht gestoppt.
Also erstmal lieben Gruß an deine Nichte, ohne dass ich sie kenne. Aber ich finde Kinder immer wunderbar ehrlich. Und woher soll sie mich kennen? Ich meine, wenn sie 12 ist, meine Tochter ist auch noch 12, wird jetzt 13. Und damit bin ich eigentlich schon dabei, was du gerade gesagt hast, mich vorzustellen. Also, ich habe meine ganze Jugend in Bad Salzuflen verbracht. Das kennt natürlich auch jeder, ist in der Nähe von Bielefeld. Auch das kennt jeder. Bin ich sehr optimistisch. Hab dort mein Abitur gemacht. Bin dann zur Bundeswehr gegangen und während dieser Zeit habe ich dann das Glück gehabt, Fußball spielen zu dürfen und war dann 6 Jahre Profi bei Dortmund, 7 Jahre bei den Bayern, am Schluss noch kurz in England beziehungsweise dann zur Hertha BSC ausgeliehen. Da habe ich nochmal Champions League gespielt, darf man auch nicht vergessen. Bisschen Nationalmannschaft, also 68 Mal, so das zu dem sportlichen Ding. Und danach, wie immer, wir haben ja alle nichts gelernt, wir Fußballer, war die Frage, was mache ich denn jetzt? Und dann bin ich wie sehr viele auch Experte geworden im Fernsehen. Und irgendwann habe ich zu meinem Chef mal gesagt, kann ich die dämlichen Fragen jetzt mal selbst stellen oder muss ich die weiter beantworten? Und dann gesagt, das möchte ich mal sehen, das kriegst du nie hin. Also es war eine Art Wette und seitdem bin ich eigentlich beim Fernsehen, früher DSF seit 2004, glaube ich schon. Für Sat.1 war ich sogar 2002 noch bei der WM. Also eigentlich unmittelbar, nachdem ich aufgehört habe. Und bisher bin ich da hängen geblieben. Privat 4 Kinder, 2 aus erster Ehe. Der Große wird jetzt 30. Der andere studiert noch in München, gerade ist 22. Und die anderen, die Kleineren, die gehen hier in Hamburg auf die französische Schule und sind, wie gesagt, meine Tochter ist 12, das einzige Mädchen, und der Jüngste ist 10.
Ja, das eine Rundumvorstellung. Wobei jetzt natürlich alle Fußballinteressierten sagen, die ganz, ganz wichtigen Themen hat er einfach weggelassen und hat gar nicht gesagt, dass er x-mal deutscher Meister geworden ist und den DFB-Pokal gewonnen hat und den UEFA-Pokal und ehrlicherweise für mich tatsächlich eine sehr starke Wahrnehmung, 96 auch Europameister geworden ist. Sozusagen.
Also ich wollte nicht noch weiter ausholen, das weißt du ja. Aber das waren natürlich mit die schönsten Momente, die man hatte als Profifußballer, gar keine Frage. Alle Titel, die man gewinnt, aber auch im Kleineren, also früher, sag ich mal, wenn man mal eine Stadtmeisterschaft gewonnen hat, war man darüber schon sehr, sehr stolz. Und dass es da mal so weit gehen würde, Ich wollte nie Fußballer werden. Ich habe oft das Glück gehabt, dass jemand gesagt hat, okay, ich glaube, du hast Talent. Aber das kann ich nur jedem empfehlen oder jedem sagen. Natürlich braucht man ein bisschen Glück, dass dass jemand dir hilft, aber die Chance musst du dann selbst nutzen. Und das liegt an jedem selbst.
Ja. Ja.
Und da hatte ich großes Glück, wie gesagt.
Das finde ich ganz spannend, weil ganz oft hört man ja so aus der Fußballbranche, Talent haben viele, hart arbeiten, wollen aber dann tatsächlich nicht so viele. Und oft sind die etwas weniger Talentierten, die härter arbeiten, die kommen dann ganz nach oben. Und die in Anführungsstrichen einfach nur Talentierten, die schaffen es denn nicht. Wenn du es gar nicht so richtig wolltest, wie hast du dich dann dazu gekriegt, dann doch hart zu arbeiten für die, was nicht heißt, dass du nicht talentiert warst, ja? Also.
Doch, habe ich verstanden, aber ich kann ja noch, er weiß, wie ich das meine, er sagt das selbst immer, Jürgen Kohler ist für mich eines der Paradebeispiele zu meiner Zeit.
Ja.
Kennt vielleicht auch nicht mehr jeder, sollte man aber kennen, ist immerhin Weltmeister 1990 gewonnen, hat fast alle Titel auch, der ist auch Champions League Sieger geworden, ja, und so weiter und so. Also, und er sagt selbst, er hat sich alles erarbeitet. Er war nicht talentiert. Er konnte nicht richtig gut kicken, aber er hat so viel Biss gehabt, so viel Willen, dass er das damit kompensiert hat. Und man hat ja gesehen, wie weit er gekommen ist. Ich weiß immer noch, wenn wir Torschusstraining gemacht haben bei der Nationalmannschaft, hat er gesagt, nee, brauche ich gar nicht. Ich treffe das Tor sowieso nicht. Also mache ich nicht. Ich gehe nur laufen. Ist er laufen gegangen oder hat irgendwas anderes gemacht? Der konnte sich wunderbar einschätzen, aber wenn es im Spiel um alles ging, dann war er halt da. Das zu dem vielleicht nicht so ganz talentierten, in Anführungsstrichen. Jürgen wird mir das verzeihen. Und bei mir war es einfach so, ich habe meine ganze Jugend Kreisliga A gespielt. Also deswegen kommt man natürlich erstmal nicht auf den Gedanken, dass man Profi werden will. Wie gesagt, in Bad Salzuflen, wo ich aufgewachsen bin, immer meistens, wir haben es rote Asche genannt, ne? Roter Sand oder wie auch immer. Viele kennen das vielleicht noch oder der ein oder andere, wenn man vor allen Dingen im Sommer da spielt, ne? Und mal gefault wird und dann der Oberschenkel so schön an der Seite, ne? So, es brennt und dann irgendwann eitert das und das verheilt einfach nicht. Also diese Nummern. Und deswegen war damals die Frage für mich überhaupt nicht annähernd, dass ich Profi werden wollte. Ich habe dann in meinem ersten Jahr auch Landesliga gespielt, also im Erwachsenenbereich. Und da habe ich eben dieses Glück gehabt, was ich eben angesprochen habe, dass Arminia Bielefeld zweite Mannschaft auch in der Gruppe gespielt hat. Gerd Rongsack war Cheftrainer der ersten Mannschaft, also der Bundesliga-Mannschaft. Und sein Sohn war aber nicht, oder der schwankte immer zwischen der zweiten und der Profimannschaft. Was macht der Vater natürlich, wenn sein Sohn spielt? Am Sonntag guckt er halt, egal wo er spielt. Und er hat dann mich zweimal gesehen und hat auch gesagt, oh, der könnte vielleicht was, er hat vielleicht ein bisschen Talent, vielleicht noch ein bisschen faul im Moment. Ne?
Ja.
Aber das kriege ich hin.
Okay.
Und dann hat er mich eingeladen, dann gab es mal so ein Spiel 11 gegen 11. Und dann, also aus ganz Deutschland wurden dann Spieler eingeladen, die vielleicht die Möglichkeit hatten, Profi zu werden. Habe ich gesagt, so ein Blödsinn mache ich nicht.
Ja, okay.
Weil wenn ich einen schlechten Tag habe, dann falle ich durch. Da habe ich keinen Bock drauf, bin ich auch gar nicht hingefahren.
Okay. Ja. Aber ehrlicherweise, die Story gibt mir so ein bisschen zu denken, weil ich habe auch in der Verteidigung gespielt, ich habe auch Kreisklasse gespielt. Der Unterschied zwischen uns beiden ist dann wahrscheinlich, ich konnte nicht Fußball spielen und du konntest.
Nee, pass auf, noch schlimmer. Ich habe ja offensiv angefangen. Ich habe fast Zehner gespielt. Ich durfte dann im ersten Jahr bei den Erwachsenen oder Senioren, ich durfte alle Freischüsse und Elfmeter schießen. Ich habe dann 20 Tore gemacht. Aber ich war vorne. Das hat dann aber für den Profibereich in Bielefeld, da war ich nicht gut genug.
Okay.
Und mein großes Glück, nochmal, ich will das Wort nicht überstrapazieren, aber ich bin halt Linksfuß oder ich kannte mit dem linken Fuß besser als mit dem rechten. Und es gab nicht so viele, gibt es immer noch nicht, glaube ich.
Ne?
Also das empfehle ich jedem Vater, jeder Mutter, wenn ihr wollt, dass euer Kind irgendwas vielleicht mal erreicht und wenn es Talent hat, dann bitte auch den linken Fuß trainieren.
Ja, gut, das macht Sinn. Das dann, wie man ja auch sagt, es gibt nicht so wahnsinnig viele linke Außenverteidiger.
Ja,
da kann man dann auch mal.
Bist du links oder rechts?
Ich bin, vom Fuß her rechts.
Oder wie Franz sagt, der kann links wie rechts.
Franz Beckenbauer. Rechtsfuß und ich kann eigentlich auch gar nicht Fußball spielen. Ja? Aber sehr, sehr interessiert und Fan. Und wir hatten am guten Vorgespräch kurz auch über Hansa Rostock gesprochen. Eigentlich wollte ich ja mit dir jetzt diskutieren, hier, wie wir Hansa Rostock in die erste Liga bringen. Da hattest du jetzt auch nicht so die spontane Idee. Das heißt, da machen wir nachher nochmal einen Workshop dazu.
Ich habe da gerne gespielt, weil das immer eine große Herausforderung war. Ich glaube, ich war auch nicht so, ich war nicht so erfolgreich, deswegen ändert man sich immer gerne. Oder auch ungerne dann an, an diese Partien.
Nicht, dass es so Storytelling wird von meiner Seite, aber ich kann mich tatsächlich erinnern, die erste Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg, ich glaube 94 war das, direkt zum Saisonstart hat Hansa Rostock dann gegen Bayern München gewonnen. Und ich habe uns sozusagen dann damals schon als deutschen Meister gesehen. Am Ende der Saison ist Hansa Rostock abgestiegen, leider.
Aber wir haben es auch nicht geschafft, oder?
Ich glaube nicht.
Nee, eben. Also haben beide nichts davon gehabt, leider.
Ja, aber Thomas, zurück zu dir. Mhm. Du warst in Bielefeld, hast da deine ersten Schritte als Profi gemacht und hast erste Liga auch gespielt mit Bielefeld, wenn ich das richtig.
Meine ersten vier Einsätze, ja. Mein erstes volles Spiel war auf Schalke übrigens. 0-4. Ich glaube, ich hatte 10 Ballkontakte, war überragend.
Okay. Das heißt, aber man hört raus, also auch mit Rückschlägen kann es dann ganz nach oben gehen. Man darf sich nur nicht umwerfen lassen.
Ja, man hat vielleicht eins noch dazu. Ich habe in dem Jahr mein Abitur auch gemacht.
Ja.
Ich hatte wirklich einen Vertrag auch drinstehen, den mein Vater, wie gesagt, abgeschlossen hatte, dass alles, was die Schule betrifft, Vorrang hat.
Okay.
Das heißt, ich bin erstmal dann auch, nachdem ich eine Woche da war, 10 Tage auf Klassenfahrt gegangen und kam dann wieder. Worauf ich dann stolz war, in der Rückrunde war ich jedes Mal im Kader. Damals, wissen vielleicht auch nicht mehr alle, waren ja nur 16 Mann im Kader, ja, nicht ja. 18 wie heute. Also ja. Ersatztorwart und 4 Feldspieler, glaube ich, waren es. Ja. Und ich weiß, das erste Auswärtsspiel war in München.
Oh.
Bei den Bayern, genau. In der Woche noch, Mittwoch. Also du fährst Dienstag von Bielefeld 6 Stunden oder 7 Stunden mit dem Bus da runter. Ja. Musst du schon mal den ersten Tag Schule schwänzen.
Ja.
Mittwoch war das Spiel, das war der zweite Tag.
Ja.
Und Donnerstag musst du ja zurückfahren.
Ja.
Das war dann der dritte. Und ich war nur so stolz, weil auf der Anzeigentafel Nummer 16 stand dann Helmer.
Ja.
Und wir haben übrigens 3-3 gespielt. Also nicht wir, die anderen, meine Kollegen haben 3-3 gespielt.
Okay. Wie ist das eigentlich, wenn man da so auf der, du hast es ja nicht so oft erlebt, aber man sitzt auf der Ersatzbank, die eigene Mannschaft ist mehr oder weniger am Verlieren, was ja in dem Fall dann nicht der Fall war, aber will man dann eigentlich, keine Ahnung, bei einem 2- oder 3-0 Rückstand zum Beispiel, will man überhaupt noch eingewechselt werden? Oder denkt man sich so, jetzt Ottmar, lass mal gut sein, ich will lieber nicht. Oder
also wenn du Ottmar ansprichst, da wollte ich auf jeden Fall 1999. Der hat er mich noch nicht eingewechselt. Aber ich glaube, als junger Spieler hast du schon recht, da hat man so, da gehen die Gefühlswelten so ein bisschen auseinander, denke ich.
Ja.
Auch wenn das wirklich 3-0 für den Gegner steht und denkst, jetzt komme ich rein. Okay, du kannst natürlich sagen, ich bin ja glücklich über jedes Spiel, das ich machen kann oder was in meiner Vita nachher steht, das ist ein Bundesligaspiel oder ein Nationalmannschaftsspiel. Aber am Anfang habe ich auch so gedacht, was soll ich denn jetzt da machen? Das sieht nicht gut aus. Man merkt dann schon, dass das Spiel eigentlich verloren ist.
Und so Situationen hat man ja in einer Mannschaft wie Bielefeld dann häufiger, als du sie später dann in München hattest. Zwischenstation war Dortmund, die ja jetzt auch nicht eine kleine Zwischenstation war, dass du deinen ersten Titel gewonnen, wenn ich
bis 89,
Pokalsieger, Pokalsieger geworden und warst da auch nahezu durchgehend Stammspieler in Dortmund.
Im ersten Jahr habe ich auf jeden Fall alle 34 Spiele gemacht.
Ja.
Dortmund war damals in der Relegation, auch das weiß vielleicht nicht mehr jeder, ging Fortuna Köln.
Ja.
Fortuna Köln hatte das erste Spiel 2-0 gewonnen. Es gab ja damals noch auch schon die Relegation. Und das Rückspiel stand dann 2-1 im Westfalenstadion, das weiß ich noch. Ich hatte eine Stehplatzkarte. Ich stand wirklich so auf der Höhe des Tores, wo Jürgen Wegmann dann Sekundenverschluss das 3-1 machte oder den Rhein stolperte. Will er nicht hören, aber es war so.
Ja.
Und ich war eigentlich auf dem Weg zur Bundeswehr und habe gedacht, ach Mensch, eigentlich ist es besser, wenn Dortmund das nicht schafft, weil dann spielen wir nächstes Jahr mit Arminia gegen die
in
der zweiten Liga. Das ist interessanter als Fortuna Köln, ohne jetzt Fortuna Köln was Böses zu wollen. Und dann macht er dieses Tor und dann gab es dieses das dritte Spiel, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wo sich dann alle erst krank gemeldet hatten, alle Fortuna-Spieler und dann gab es ein 8-0 für Dortmund.
Und dann
und danach wurde ich verpflichtet. Ja. Das darf man auch nicht laut sagen. Aber genau so war es. Und dann sind wir Vierter geworden im ersten Jahr.
Wie hat denn das damals eigentlich funktioniert? Du musstest zur Bundeswehr, warst aber parallel Profi in Dortmund dann schon.
Erst in Bielefeld und dann in Dortmund.
Genau. Ja. Wie geht das irgendwie? Macht man dann so eine Art halben Dienst oder machte man eine Art halben Dienst in der Bundeswehr und durfte trotzdem spielen? Oder?
Ich war mit meinem alten Kumpel Icke Hessler auf einem Zimmer, also ja. Thomas Hessler. Ne? Das ging ja damals nach Buchstaben. Hessler, Helmer, also so. Ilgner war dann, glaube ich, daneben im Zimmer. Icke hatte das große Glück, dass er bei Köln schon war und die haben im UEFA Cup gespielt. Also ja. Der war fast nur weg, ne? Ja. Oder oft weg. Es war aber auch die Zeit, als 86 war die WM.
Ja.
Wir haben dann oft nachts unterm... Icke hatte schon so einen Watchman. Watchman, sagt er das?
Das sagt mir
so ein kleiner Fernseher,
ja. Ja.
Da haben wir versucht, nachts in Mexiko die Spiele, haben wir immer unter der Bettdecke die geguckt. Haben irgendeinen anderen, der keinen Bock auf Fußball hatte, dann, der hat Wache geschoben, falls jemand kam. Und dann haben wir halt geguckt. Und ich hatte dann insofern ein bisschen weniger Glück als Icke, weil ich eben diese 3 Monate Grundausbildung noch fast komplett mitgemacht habe. Weil Arminia hat dann nur ab und zu am Wochenende gespielt. Wirklich gemacht, also so 36 Stunden Übung, ich weiß nicht.
Nee, das ich bin.
Du bist da wirklich dann 36 Stunden draußen irgendwo.
Okay. Ne? Okay.
Machst da so, läufst Wache nachts und also das war schon abenteuerlich. Und danach natürlich auch wieder ein Vorteil einfach Bundeswehr-Nationalmannschaft. Da haben wir dann immer in Duisburg Montag, Dienstag uns getroffen, trainiert. Oder eben Länderspiele mit der Bundeswehr-Nationalmannschaft gemacht.
Okay, okay. Aber zumindest dann irgendwie die Grundausbildung, so richtig Soldat.
Alles gemacht. Jörg Schmadtke war übrigens auch dabei. Kannst du Jörg auch mal fragen?
Okay. Also,
wir erwarten da schon eine ganz gute Truppe zusammen.
Klingen da so ein paar illustre Namen, die da
mit unterwegs waren. Die man noch kennt, ja.
Der Wechsel dann zu Dortmund. Wie ist denn das so? Man ist junger Spieler, man guckt sich so an, welcher Verein könnte interessant sein. Dann wird man, keine Ahnung, angerufen und in dem Fall war Dortmund ja noch nicht das Dortmund von heute, wo dann ein Michael Zorc anruft und sagt, wie hier, irgendwie, wir spielen Champions League und du kannst Millionen verdienen, sondern Dortmund war ja eher dann so an der Grenze zur zweiten Liga und wahrscheinlich auch finanziell nicht so potent. Wie ist das abgelaufen? Gab es einen Anruf und dann hast du gesagt, ja, in Gottes Namen ist schon mal ein Schritt weiter als Bielefeld oder...
Weißt du, das Schöne ist, ich habe jetzt 30 Jahre später erst die eigentliche Wahrheit erfahren, okay. was meinen Transfer angeht. Also einerseits war es so, ich habe mit Michael Wolle zusammengespielt.
Ja.
Den wollte Dortmund eigentlich haben, auch Linksfuß, Innenverteidiger. Der hat aber in Köln schon unterschrieben.
Ja.
So, und dann habe ich gerade von der Bundeswehr-Nationalmannschaft gesprochen. Wir haben, glaube ich, gegen Frankreich, ich weiß gar nicht mehr wo, gespielt. Und da saß Reinhard Saftig, damals der Cheftrainer von Dortmund, auf der Tribüne. Ja, und sagt, der Helmer kann ja auch mal. Vielleicht ist auch ganz gut, weil der linken Fuß wieder, ne?
Übliche.
So, dann weiß ich, dass Horst Franz, der Trainer von Arminia, hat sich geweigert. Er hat gesagt, nee, Thomas, geben wir nicht her.
Ja.
Wir wollen nächstes Jahr aufsteigen und so weiter. Und das habe ich jetzt vor 2 Wochen in meiner Heimatstadt von einem Präsidiumsmitglied erfahren. Er sagte, wir mussten dich verkaufen, weißt du was eigentlich? Weil die 400.000 Ablöse, die wir auf der Raststätte Rühnern ausgehandelt haben, damals mit Reinhard Raubal, und ich glaube, Vogt hieß der Schatzmeister von Dortmund.
Ja.
Die brauchten wir, um die Lizenz zu bekommen. Sonst hätten wir nicht die Lizenz bekommen.
Okay.
Die Geschichte kannte ich noch nicht.
Okay. Aber das ist ja dann im Prinzip so ein bisschen.
Das
so
habe ich jetzt gehe ich damit rum und erzähle das jedem.
Das heißt, Thomas Doll hat den HSV gerettet damals, als er nach Rom gegangen ist.
Weißt du, so ähnlich.
Und du hast Arminia.
Also, das war ein bisschen günstiger. Okay. Wir reden ja immer nur von D-Mark-Zeiten.
Ja. Auch dann, ne? Ja, spannend. Und dann, warum hast du dich dann für Dortmund entschieden? Oder stand die Frage gar nicht im Raum, machen oder nicht machen, sondern es war klar, wenn du die Chance kriegst, gehst du nach Dortmund?
Nee. So einfach war das bei mir nicht. Ne? Ich habe ja dann gedacht, boah, ey, Dortmund sind ungefähr 120 Kilometer von Bielefeld. Das ist ja eine Weltreise für mich. Ne?
Ja.
Ich bin da eher so ein kleiner Schisser gewesen. Habe mir gedacht, nee, ich will nicht so weit weg.
Ja.
Aber natürlich habe ich dann, Reinhard Raubal damals fing auch Dr. Niebaum schon an, die haben mich dann einfach überzeugt und sportlich einfach auch die erste Liga natürlich, da möchtest du gerne mal spielen. Das war einfach eine Riesenchance für mich.
Ja, und da bist du dann ja auch zum Nationalspieler geworden. Ich glaube 1990 das erste A-Länderspiel.
Leider erst nach der WM. In Stockholm gegen Schweden.
Hast dann da ja eine... Das war ja so ein bisschen so wie so ein Raketenstart irgendwie auch für die Karriere, oder? Irgendwie 92 EM-Finale. Da warst du auch im Kader, ich weiß ehrlicherweise nicht, ob gespielt auch, aber du warst dabei.
Nein, beides. Ich habe dann, ich weiß gar nicht, gegen wen war es, warte mal, gegen Holland, glaube ich, habe ich das erste Mal gespielt, da haben wir 3-1 verloren.
Ja.
Wir haben echt eine schlechte EM gespielt, das muss man nochmal sagen. Wobei die Atmosphäre auch da oben so
war nicht
fanmäßig war nicht so, hat uns nicht so geflasht, sagen wir mal.
Ja.
So haben wir aber auch gespielt. Ne?
Ja, also ja.
Viel Glück gegen, damals hießen sie noch Guss 1-1, gegen Schottland 2-0 habe ich gewonnen und gegen Holland 3-1 verloren. Da waren wir eigentlich schon fast raus aus der Gruppe.
Ja.
Das beste Spiel war dann das Halbfinale gegen die Schweden.
Ja.
3-2 und im Finale habe ich auch gespielt.
Ja.
Damals gab es ja noch den Libero.
Ja, ja.
Ideale Position für jeden. Und dann haben wir gegen die Dänen, die ja dann so ein bisschen, die ja eingesprungen sind oder die nachgerückt sind für Jugoslawien,
ja,
weil die damals während des Krieges eben nicht teilnehmen durften. Und dann haben wir die gegen die 2-0 verloren. Und dann sah ich beim letzten Gegentor leider auch nicht so gut aus.
Ja.
Das war schon eine große Enttäuschung.
Ja. Ich merke, du hast schon auch so ein paar Szenen tatsächlich noch auch vor Augen, so aus den, das sind
so ein paar, ja,
schon auch über 30 Jahre im Prinzip, die,
ja,
die da Fußballgeschichte sozusagen im Kopf sind. Da gibt es auch noch ein paar ganz konkrete Szenen, wahrscheinlich neben diesen, ja, eher negativ besetzten, auch diverse sehr, sehr positive. Aber auf die Titel kommen wir dann gleich nochmal.
Ja.
Was mich nochmal interessiert ist, Man guckt natürlich ja irgendwie so von außen drauf und dieses ganze Transfergeschäft hat sich über die Jahre auch verändert. Aber hattest du denn damals keinen Berater, irgendwie, was heute ja so der Standard ist? Hat der Vater ja, das ausgehandelt? Oder?
Nee, ich hatte, nein. Irgendwann hat mein Vater auch gesagt, das überfordert ihn.
Ja.
Da war er sehr ehrlich. Oder meine Eltern haben dann gesagt, das ist uns jetzt zu viel
auch, ja,
und so weiter. Worauf wir da achten müssen, auch kleine Vertragsdetails. Ich hatte dann schon jemanden, Heinz Lubeck, ein guter Freund noch heute, der mich dann beraten hat. Der war eigentlich bei der Post, der war Postbeamter.
Okay.
Aber der hatte mehrere Spieler auch.
Ja.
Er hat auch Martin Driller und er hat Nobby Dickel auch zu Dortmund geholt. Also, aber das war jetzt nicht so ein offizieller Berater, wie wir es heute.
Ja.
Und auch, musste es ja damals auch keine Lizenz oder sowas haben.
Das, ja,
haben sie zwar auch wieder abgeschafft. Aber so ein bisschen Hilfe braucht man da schon.
Ja,
das ist ganz,
ja,
klar. War bei mir auch so.
Ja, aber es war dann nicht so, dass, wie heute, wenn Mino Raiola irgendwie einen achtstelligen Betrag kassiert dafür, dass er Pogba nach Manchester bringt. Sondern das waren dann mehr so Freundschaftsdienste im Prinzip.
Ja, aber ich glaube, das gab auch schon Geld. So,
ja,
ist es nicht. Also das darf man jetzt auch nicht verniedlichen, aber natürlich nicht annähernd in diesen Dimensionen.
Ja. Ist denn damals und auch heute den Spielern eigentlich bewusst, wie viel Geld die Berater kriegen? Also einerseits ist es transparent, gibt es die Zahlen irgendwo? Und ist es den, ist es so, die Frage ist ja auch immer, weiß man es oder ist es einem auch bewusst? Das ist ja auch nochmal ein Unterschied.
Ja, oder will man es überhaupt wissen?
Ja.
Das ist natürlich die dritte Frage, weißt du, da bin ich mir nicht sicher. Das kann ich dir nicht sagen.
Ja.
Soweit ich informiert bin, ist es nicht so, dass sie heutzutage 10% vom Gehalt des Spielers bekommen, des Jahresgehaltes. Ich meine dann,
das,
was dann aber der Verein zahlen muss und nicht der Spieler,
ja,
was ich auch teilweise nicht verstehe,
ja,
weil eigentlich müsste der Spieler ja auch irgendwas zahlen.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, tatsächlich.
Ja, ich höre das nur. Ich kann es dir aber auch nicht sagen. Also
ja,
ich glaube, das ist natürlich eine Regelung auch, die ist ein bisschen grenzwertig, ne?
Ja.
Oder da kann man drüber nachdenken.
Ja. Das heißt, du bist dann nach Dortmund, hast da die den Vertrag unterschrieben, hattest Unterstützung von dem Postbeamten dann dabei, hast da gut performt, wie man heute sagen würde,
ja,
und bist dann Uli Hoeneß aufgefallen irgendwann und der hat gesagt, den Helmer, den machen wir jetzt mal zum teuersten, ich glaube, das teuerste deutsche Transfer.
Ja, und das für einen Abwehrspieler, weißt du, für einen Klopper,
ja,
Wahnsinn.
Ja, ja. Ja. Weißt du, was die sich damals dabei gedacht haben? Haben die gesagt, wir haben hier ein Problem in der Abwehr, irgendwie, wir brauchen jetzt mal wollen da viel Geld ausgeben. Das Gleiche ist, du bist ja, Liverpool hat das ja vor anderthalb Jahren auch gemacht, irgendwie einen teuren Verteidiger gekauft, weil die gesagt haben, irgendwie Offensive haben wir, aber Defensive funktioniert nicht.
Na, wenn ich jetzt total überheblich bin, würde ich sagen, das war immer die Masche der Bayern, ne? Die Dortmunder oder andere Mannschaften zu schwächen,
deswegen
holen sie da einen guten Spieler weg, aber nee, du warst nicht, nein. Es gab ja auch diese, ich hatte damals eine Ausstiegsklausel fürs Ausland, ich weiß nicht, ob du die Geschichte noch kennst.
Nee.
Ich hatte wirklich 4 Millionen,
ja,
wenn ich ins Ausland gehen würde. Also wenn jemand die 4 Millionen zahlt, bin ich weg. Und dann gab es die Idee, diese kurzfristige oder wahnsinnige Idee auch, mich nach Auxerre.
Oh, nach Frankreich.
Frankreich mal kurz zu verkaufen und dann wieder zurückzuholen im Prinzip. Ne?
Also
diese Gedankenspiele gab es durchaus.
Ja.
Wobei ich schon gleich gesagt habe, kann ich mir gar nicht vorstellen.
Ja.
Es gab da mal eine große Verhandlungsrunde, auch in München, das weiß ich noch.
Ja.
Dann saß jemand auch von Auxerre am Tisch, das wusste ich aber nicht.
Ja.
Hab ich gesagt, was soll ich denn da?
Ja.
Dann war der total beleidigt. Also das war ein kurzer Gedanke und dann hat damals der Trainer, auch Erich Ribbeck, und ich glaube auch Uli, haben gesagt, komm, entweder machen das jetzt richtig,
ja,
also
ja,
dann wird es auch teuer,
ja,
oder gar nicht. So.
Ja.
Und so ist das dann,
ja, entstanden. Und dann haben die einfach Dortmund Angebot gemacht. Dortmund hat gesagt, okay, da müssen ja, wir mitziehen und ja, los ging das
weiter. Nein, kam noch ein Grund hinzu natürlich, weil viele sagen, ich wollte ja unbedingt weg. Das ja, stimmt nicht, aus Dortmund, weil meine Ex-Frau ist Dortmunderin, die kam aus Dortmund, die wäre nie weggegangen.
Ja.
Aber wir hatten irgendwann ein Gespräch zu Hause bei mir mit Michael Mayer damals, der Manager war von Borussia Dortmund. Also den hatten wir eingeladen und gesagt, komm, wir reden nochmal und wie man sich das so vorstellt, ganz vernünftig, und wir wollen kommunizieren. Und wir haben ihn dann, hat lecker Essen bekommen, lecker trinken, sag ich mal, und sagt dann am Schluss aber nur, ja, Sie kennen ja unsere Angebote. Er hat mich immer noch gesiezt, Herr Helmer. Mehr gibt's nicht.
Okay.
So. Und dann hat meine Ex-Frau gesagt, ich habe erstmal gar nichts gesagt, sagte nur, die wollen dich nicht mehr, wir gehen.
Ja, okay.
So, also.
Das heißt, da spielen dann auch viele.
Intuition der Frauen, sagen
Ist oft nicht so ganz rational dann, sondern so ist eine Gefühlsentscheidung dann auch oft.
Nee, und es war blöd dann natürlich, weil wir haben ja 92 dann noch um die Meisterschaft mitgespielt.
Ja.
Und ich habe dann auch Ottmar Hitzfeld gebeten, weil dann öffentlich natürlich auch immer irgendwas gestreut wurde.
Ja.
Nicht so schlimm wie jetzt im Fall Alaba zum Beispiel.
Ja,
aber nur so als Beispiel. Deswegen kann ich das so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe ihr dann gebeten, wir spielen nur die Meisterschaft. Können Sie nicht bitte so lange, bis die Saison vorbei ist?
Ja.
Dann könnt ihr auf mir rumkloppen oder was auch immer. Oder sagen, ich will unbedingt weg und so. Aber wir können doch Meister werden. Und dann kam die Antwort eben nur von ihm und aus dem Verein, das ist dein Problem, du hast auch damit angefangen. Und das war einfach nicht die Wahrheit. Aber so wird es nach außen transportiert und die Fans natürlich dann, die sind dann auch nicht so, die nicht mögen so dich dann auch nicht mehr so besonders gerne.
Ja, ja. Das bringt mich tatsächlich zu dem Punkt, was ich ja interessant finde, oder interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber wenn man als junger Spieler auf dem Platz steht und dann der scheiß Millionäre, war zumindest eine Zeit lang was da durchs Stadion schallt. Was geht an einem jungen Spieler durch den Kopf?
Wir haben vor ein paar Tagen noch wieder über den Betzenberg diskutiert.
Ja.
Und den guten Alten, den es ja momentan leider nur in der dritten Liga gibt. Ne? Aber wenn man da aufgelaufen ist
und so,
oder da schon hochgefahren ist. Ne? Beim Einlaufen wurde man mit Schirmstöcken und Feuerzeugen beworfen und geschlagen und so weiter. Also das auswärts kannte man da schon, finde ich. Ne? Also das ist natürlich...
Gehörte dazu irgendwie dann.
Gehörte dazu, ob man das jetzt mag oder natürlich mag. Man hört das schon.
Ja.
Ist ja nicht so, dass man total abschalten kann.
Ja.
Es gibt zwei Möglichkeiten dann, trotz Reaktion, so jetzt erst recht.
Ja.
Oder sich einschüchtern lassen.
Ja.
Und, wenn man eigentlich bei Bayern spielt oder bei den Clubs, wo ich gespielt habe, dann tritt er die Trotzreaktion
ein. Ja, ja. Und Wechsel war dann 92 nach München. Das war ja dann kurz davor, bevor die Dortmunder ja eine sehr starke Erfolgsserie sozusagen gestartet haben mit zwei Meisterschaften und Champions League Sieg. Mhm. Jetzt ist bei dir und bei den Bayern ja auch gut gelaufen dann über die Jahre. Aber denkt man manchmal so, irgendwie so diese Champions League da 97 mit Dortmund, die hätte ich auch ganz gern mitgenommen? Oder denkt man eher darüber nach, wenn man 99 da hätte mitspielen dürfen, hätte man da das Ding geholt?
Nee, ich glaube eher das Zweite. Ne?
Weißt du,
ich habe das Dortmund total gegönnt. Ich meine, ich habe ja heute noch gute Beziehungen zu Dortmund, zu meinen ehemaligen Mitspielern. Nein, deswegen... Da kommt dann nicht dieses Gefühl auf Neid oder hätte ich mal oder wäre ich mal geblieben und so weiter.
Ja.
Es war auch für mich, zumindest zu meiner Zeit, ich glaube auch heute noch, wenn Bayern München dich haben will und ruft, ist das dann trotzdem immer noch auch eine besondere Auszeichnung für den Spieler.
Ja.
Und denke ich einfach
auch
heutzutage noch. Damals war Dortmund 92 nicht ganz so weit. Erst dann später, wie du gerade angesprochen hast, als auch sie die ganzen Italiener, die deutschen Italiener zurückgeholt haben. Und da haben sie auch eine super Mannschaft gehabt, das muss man einfach auch anerkennen. Das war aber zu der Zeit nicht absehbar und deswegen würde ich immer sagen, 99 war viel schlimmer.
Ja, okay. Das, und wahrscheinlich ja dann auch so das Thema, dass du nicht wie Kahn und Effenberg dann irgendwie zwei Jahre später in Anführungsstrichen wieder gut machen konntest, sondern
war vorbei.
Du bist dann ja raus gewesen, zumindest für eine Zeit aus dem deutschen Fußball, bis du dann nochmal kurz in Berlin gespielt hast. Aber eigentlich muss man noch sagen, irgendwie, du hast so viele Titel gewonnen, ist jetzt auch egal, oder? Oder ist das so, dass das so, wenn man so ehrgeizig ist, dass das immer in einem nagt?
Also, mir war klar, 99, ich hatte damals noch ein super Angebot von Ralf Rangnick,
ja.
VfB Stuttgart, damals Trainer. Ich habe gesagt, ich will nicht mehr Bundesliga. Ich habe, ne, wenn, mache ich irgendwie noch Ausland, und dann bin ich halt zum Aufsteiger nach England, zu Sunderland gegangen.
Ja.
Das war dann nur abtrainieren, das war wunderbar.
Okay.
Ich habe nie so wenig Druck verspürt wie da. Einmal am Tag trainiert, dreiviertel Stunde, wenn überhaupt.
Okay.
Zweimal die Woche frei. Also und dann rief Dieter Hoeneß noch mal kurz an und sagte, ich habe keine Abwehrspieler, willst du noch mal Champions League spielen?
Ja.
So, und ich dachte, Champions League mache ich nochmal. So, okay. Und dann war ich 3 Monate in Berlin.
Ja.
Habe auch alle 6 Einsätze, ich habe nicht immer von Anfang an gespielt, mal reingekommen und so. Ich hatte auch schon meine Achillessehne Probleme, aber ich war auch schon 34, 35. Und dann merkst du sowieso, du bist nicht mehr auf dem...
Ja.
Auch wenn du noch zwei Jahre vor, habe ich noch gedacht, wieso?
Ja.
Geht doch, aber dann muss man sich das einfach eingestehen.
Ja. Das heißt, dann sagt man auch, komm, irgendwie das nächste hohe Belastungshürde muss ich jetzt nicht nochmal überspringen. Ich guck mal, dass es so austrudelt, so ein bisschen.
Genau, kannst du sagen. Also in Berlin war es dann auch so, Bernd Storck war damals Co-Trainer von Jürgen Röber, mit dem habe ich ja noch in Dortmund damals zusammengespielt, so mit, als ich 86 war. Und dann sagte er, lieber Bernd, das werde ich nicht vergessen. Erste Einheit ist, mal gucken, was du noch drauf hast.
Mit
34. Wir gehen jetzt mal in den Wald. Machen Bergläufe. Und ich, du verarschst mich doch jetzt komplett. Doch, sagt er, komm, wir gehen.
Ja.
Und dann sind wir da irgendwie die Berge hochgelaufen. Also Berge, Erhöhung in Berlin, Entschuldigung. Ja. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt langsam.
Ist genug.
Musst jetzt auch nicht mehr antun, irgendwie so, dachte ich so.
Ja. Wenn man, also das. Bei den Vereinen warst du irgendwie super erfolgreich. In der Nationalmannschaft hast du ja auch eine tragende Rolle gespielt über einen langen Zeitraum. Hast ja auch viel, ich sag mal, positive Sachen, aber auch irgendwie eine ganze Menge Chaos miterlebt. So mit irgendwie auf der einen Seite EM-Titel gewonnen, auf der anderen Seite irgendwie so Effenberg und die Stinkefinger-Affäre. Da warst du ja irgendwie ganz dicht dran. Auch 98 das Turnier, weil es Lothar Matthäus dann wieder zurückkam. Wenn du die Nationalmannschaftszeit zusammenfassen würdest, könntest du das so in 2 Sätzen, was bedeutete das für dich?
Für mich immer das war die größte Auszeichnung. Ich bin zu jedem Länderspiel hin.
Ja.
Ich wollte da immer, es gab immer so, oder gibt es glaube ich immer noch, es gibt so eine Medaille nach dem Spiel, ne?
Ja.
Wo das Spiel dann drauf ist. Ne? Also eine Münze, nicht eine Medaille, Entschuldigung. Ja, die habe ich gesammelt, die habe ich geliebt und die habe ich dann immer gezählt. Also ich habe auch gegen Luxemburg gespielt oder wo haben wir denn noch gespielt? In Moldawien.
Ja.
Ich wollte immer dahin.
Ja.
Ich würde heute, deswegen ist es für mich heute nicht nachvollziehbar, dass Spieler sagen, ich fahre nicht zur Nationalmannschaft.
Ja. Oder
ich hätte mich nicht geschont. Es gab ich soll es in 2 Sätzen, hast du gesagt, jetzt wird es natürlich eng. Ich erinnere mich an ein Freundschaftsspiel in Stuttgart gegen Brasilien.
Ja.
Ronaldo, also nicht CR7, sondern der andere.
Der
brasilianische. Habe ich gegen den gespielt.
Ja.
Und ich war ein bisschen angeschlagen vorher. Und Trapattoni, mit dem ich sehr gut klarkam, sagte, das, Thomas, gegen Brasilien, da musst du hinfahren.
Ja, das damalige Münchner Trainer Trapattoni.
Ja, Giovanni Trapattoni. Da musst du hinfahren. Ich sage, du bist fit.
Ja, okay.
Ich wusste genau, ich bin nicht fit. Und was ist passiert? Ich bin natürlich hingefahren. Wir haben 1-0 verloren. Ich bin kurz vor Schluss raus. Ronaldo macht das Tor danach. Berti war sauer, also Berti Vogts.
Ja.
Und ich kam verletzt nach München. Also.
Und konntest du, solange wie du drin warst, hattest du ihn im Griff?
Ja, habe ich ja auch gesagt. Du gehst nie wieder raus. Ja. Also das waren so schöne Erlebnisse.
Ja.
Vielleicht noch eins dazu, weil du gesagt hast, meine Weltmeisterschaften waren nicht besonders gut. Immer im Viertelfinale raus. Das stimmt auch, 94, 98. Wobei 94 hatten wir die beste Mannschaft. Wir hätten Weltmeister werden müssen, behaupte ich bis heute. Sagen wir alle übrigens. Weil von der Qualität der einzelnen Spieler habe ich nie wieder mit Besseren zusammengespielt.
Ja.
Also wenn man überlegt, alleine vorne Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Kalle Riedle.
Ja.
Matthias Sammer war damals dabei. Stefan Effenberg hast du gerade angesprochen. Ne? Dann hatten wir Lothar, Guido Buchwald, Jürgen Kohler, Thomas Berthold, Andi Brehme und so weiter und so fort. Also wir hätten es machen müssen. Wir waren leider kein Team. Und deswegen haben wir es nicht geschafft.
Ist das dann tatsächlich, man sagt ja immer so, irgendwie gute Einzelspieler, kein Team. Ist es dann der Trainer, der nicht funktioniert? Oder gibt es einfach Situationen in so einer Mannschaft, da kannst du es nicht
Ja, wir hatten halt verschiedene Gruppen, muss man echt so sagen. Ja. Da waren die 90er-Weltmeister, dann waren jetzt die etwas jüngeren Aufstrebenden, also wo ich auch neu war. Dann kam damals hier Matthias Sammer und nach der Wiedervereinigung dann kamen auch die Spieler der ehemaligen DDR dazu.
Ja.
Und das hat irgendwie nicht funktioniert. Und das hat natürlich dann, das hat weder die Mannschaft noch der Trainer hingekriegt. Also das ist so, weiß nicht, wer jetzt am meisten Schuld hat, das kannst, da kannst du würfeln, glaube ich. Ne?
Und aber dann 2 Jahre später, 96, hat das dann ja wie Faust auf Auge gepasst.
Ja, oder? Aber von der Qualität der einzelnen Spieler, glaube ich, waren wir, also fußballerisch waren wir nicht so gut.
Ja.
Haben wir auch immer gesagt.
Ja.
Aber auch wenn da 6 Dortmunder und 7 Bayern waren, wir haben uns vertragen, sagen wir.
Ja,
oder für den Zweck haben wir uns zumindest zusammengerissen.
Ja.
Und es kam dazu, dass jeder oder fast jeder ausgefallen ist. Wir nacheinander hatten wir nur Verletzungen. Und das schweißt natürlich dann so manchmal auch zusammen. Wir wussten nur, wenn wir da als Team agieren, haben wir überhaupt eine Chance. Und es war ja total knapp auch, das darf man nicht vergessen.
Ja, ja.
Elfmeterschießen gegen England, Golden Goal. Und also wir hatten ganz viele enge Spiele. Wenn die Kroaten waren eigentlich besser im Viertelfinale, wenn da nicht einer vom Platz fliegt.
Ja.
Werden wir das Spiel auch nicht, also und so weiter und so fort. Das könnte man jetzt ausführen, aber da war der Teamgedanke natürlich wirklich überragend.
Ja. Und was Teamgedanke ist auch ein ganz gutes Stichwort, wenn ich so gucke, mit wem du so zusammengespielt hast, da waren da ja irgendwie durchaus sehr, ja, kann man wahrscheinlich schon sagen, ohne ihn zu nahe zu treten, so ein Tick extrovertierte Kollegen dabei, wie Stefan Effenberg zum Beispiel. Es waren aber auch ja ganz starke Persönlichkeiten dabei, die haben halt auch Libero gespielt, wie gerade Nationalmannschaft, wie Matthias Sammer, wie in München dann Lothar Matthäus, der ja auch nach hinten gezogen wurde. So ein bisschen ja dann auch Position, die du, glaube ich, auch ganz gern gespielt hast.
Ja.
Wie bist du mit denen klargekommen? Hast du gesagt, okay, ich gehe auf die Verteidiger, also Innenverteidigerposition dann irgendwie zurück und lass die Libero spielen, weil die es einfach vielleicht einen Tick besser können? Oder hast du gesagt, ja, in Gottes Namen entscheidet der Trainer? Oder was ist da?
Jetzt hast du natürlich die Spieler angesprochen. Also wenn man mich heute fragt, wer waren mit die besten Spieler, mit denen du gespielt hast, dann hast du schon 2 angesprochen.
Ja.
Lothar mit Sicherheit.
Lothar,
vor allem, wie man nach so schweren, Lothar Matthäus, wie man nach so schweren Verletzungen immer wieder so zurückkommen kann.
Ja,
und in einer Schnelligkeit, da war Lothar ein Tier, muss man ehrlich sagen.
Ja, ja.
Ich kenne auch keinen, der immer den 40-Meter-Pass genau zum Mitspieler gebracht hat. Also der war schon mit fast der Beste, den ich kannte. Und ich behaupte immer, ich war ein Teamspieler. Also ich habe dann gewusst, wenn es besser ist, jetzt Lothar hinter mir spielt und ich davor und es funktioniert, wir haben Erfolg, dann ist es okay für mich.
Okay.
Also, und so war es in der Nationalmannschaft auch. Ich habe ganz oft Spiele auch gehabt, da habe ich gesagt, Lothar, er kam zu mir und sagte, mein Muskel macht wieder zu, das bekannte Wort.
Ja.
Er sagt, dann geh du jetzt vor mir, bleib ich hinter dir, also ich sichere dich ab. Oder umgekehrt war es genauso. Ich sage, Lothar, ich weiß nicht, wie lange ich noch kann.
Ja.
Dann war er hinter mir und so weiter. Also das war auf dem Feld, hat das schon funktioniert, das muss man sagen. Also wunderbar. Natürlich gab es außerhalb mal, wir haben nur bei Bayern auch nur Alpha-Tiere gehabt.
Ich meine,
wenn du die Kabine dann nimmst mit Jürgen Klinsmann da außen, Mario Basler, Ole Kahn, Mehmet Scholl, neben mir Stefan Effenberg links, Lothar Matthäus rechts. Ich meine, das ist schon eine Aufgabe.
Ja. Das tatsächlich so ein Mannschaftsgefüge, muss gestehen, auch jetzt auch schon in den 90ern, ich so als Fan vom Fernseher und irgendwie Interviews gucken und so, habe schon gedacht, Mensch, der Helmer ist ein netter Kerl. Bestätigt sich heute auch hier im Gespräch tatsächlich.
Na, hab ich Glück gehabt,
aber wenn man da in so einer Kabine sitzt, man kann doch eigentlich nicht immer nur der nette Kerl sein, weil sonst, dann spielt man auch nicht, oder? Also man muss sich doch da in so einer Gruppe auch durchsetzen und nicht nur über die fußballerische Qualität.
Nein. Also, natürlich musst du, Leistung ist auch schon wichtig, oder war es zumindest sehr wichtig, ne? Dass du die Akzeptanz hast, auch der Mitspieler, sie wissen auch, die brauchen dich, ne?
Ja.
Das ist schon mal ganz wichtig. Aber natürlich musst du eine klare Meinung haben. Und ich bin als Beispiel vielleicht, wie du sagst, vielleicht nach außen hin, ist der Ostwestfale vielleicht ein bisschen ruhiger und netter, aber wir haben irgendwann, oder ich habe irgendwann gemerkt, als ich Kapitän war, mit Jürgen Klinsmann und Lothar Matthäus, das funktioniert nicht so richtig.
Ja.
Ich bin Weihnachten, Heiligabend nach Kitzbühel zu Franz Beckenbauer gefahren.
Okay.
Der hatte sein Karpfenessen. Franz, ich brauch dich mal kurz. Ich muss mal kurz mit ihm reden. Ich sagte, was ist denn? Er sagte, wir haben ein Problem. Die Mannschaft, Lothar macht das oder will das machen und Jürgen das. Das verträgt sich einfach nicht. Das bringt schlechte Stimmung. Hat man irgendwie gemerkt. Da war immer Spannung, sagen wir es mal so. Und egal, wer jetzt von den beiden mehr Schuld hat oder nicht. Das war gar nicht die Frage. Tja, Thomas, was soll ich dir sagen? der eine schießt Tore und der andere ist mein Freund. Ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Okay. Oder nach München zurück. Aber ich habe das dann ich habe das neulich nochmal gesehen, da gab es in der Sportbild gab es gerade die Titelseite, wo ich das gesagt habe. Einer muss gehen.
Ja. Ah, okay. Das heißt, du hast dann auch klar auch in der Öffentlichkeit Position bezogen und mal draufgehauen, wie man heute so schön sagt.
Ja, ich habe auch innerhalb der Mannschaft mal unpopuläre Maßnahmen, glaube ich, also hat die Mannschaft zumindest gesagt, ergriffen. Also nur vielleicht auch, ich fand immer, dass mit die wichtigsten Leute im Team sind eben die dahinter, der Busfahrer, der Zeugwart, die Masseure, die Sekretärin, wer auch immer, also uns immer hilft, ne, damit reibungslos alles abläuft und wir vernünftig Fußball spielen können. Und dann habe ich eingeführt, zu Weihnachten denen was zu schenken.
Ja. Und das fanden die Kollegen
nur so. Ich sag, pass auf, jeder gibt so und so viel, ne? Und dann, dann haben die erst schon mal nö gesagt. Ne? Warum das denn? Die kriegen doch Geld von Bayern.
Ne? Ja.
Und dann bin ich halt zu Uli Hoeneß gegangen damals. Mit Uli kommt man über sowas wunderbar hin. Sag, Manager, das ist meine Idee. Ich finde, die haben das verdient.
Ja.
Und die tun dann noch mehr für uns. Die machen eh schon so viel, aber das ist einfach eine kleine Anerkennung. Mehr soll es ja nicht sein. Sagt er, ja, finde ich super. Ja, sag, aber die machen nicht mit da unten. Ich sag, können wir das nicht einfach vom Konto abbuchen? Das merken die doch gar nicht. Sagt er, das ist eine gute Idee. So machen wir das. Ich glaube, dann waren die Jungs froh, als ich endlich weg war. Ich weiß nicht, ob sie es dann noch weitergemacht haben.
Okay, also weiß nicht, ob heute auch die Bayern Angestellten
von der Mannschaft was kriegen. Nein, heute sind es natürlich, wir haben damals von 40 geredet, jetzt reden wir von 1000 oder so.
Ja,
ich meine,
das
ist natürlich auch schon eine andere Dimension. Ne?
Wenn man sich das anguckt, inwieweit hat der Fußball sich verändert? Du bist ja heute, kommen wir gleich nochmal drauf, du bist ja professioneller Beobachter sozusagen des Fußballs auch. Ganz oft sagen die Experten, ja, der Fußball ist schneller geworden, der Fußball ist körperlicher geworden. Ist es tatsächlich so? Du als Profi?
Körperlich weiß ich gar nicht. Schneller glaube ich schon, auf jeden Fall. Wird auch anders gespielt als zu unserer Zeit. Und, ich weiß nicht, wie es dir geht oder wie es vielen Zuschauern geht, aber wenn ich natürlich immer höre, Gegenpressing und wir gegen den Ball. Und Gegenpressing ist für mich schon ein Widerspruch in sich. Also entweder pressig oder... Gut, aber... Das hat sich natürlich komplett verändert, auch die medizinische Betreuung, das alles. Viele Vereine machen, glaube ich, dass du jeden Tag wird da Blut abgenommen, um zu sehen, wie übersäuert bist du, Belastungssteuerung, gibt es da auch so ein schönes Wort und so weiter. Das gab es natürlich zu unserer Zeit alles nicht.
Also,
das hat sich extrem geändert.
Ja.
Was ich manchmal, nur wenn ich was vermisse, ne, ist es vielleicht diese Mehmet Scholz, diese Franck Ribéry, diese 1-gegen-1 mal gehen und dann einfach aufs Tor schießen.
Ja.
Die meisten spielen ja, also es fällt mir bei vielen Vereinen auf, dann nochmal quer, nochmal. Also die Spielweise hat sich da auch schon ein bisschen geändert.
Ja. Das heißt, einer, der immer so sich durchdribbelt durch die Reihen.
Oder einfach mal ein richtig schönes Weitschusstor. Ne?
Weißt du, so,
das war früher, das gehörte bei uns einfach dazu.
Ja.
Heute sind sie spielerisch eigentlich sehr, sehr gut, sind alle sehr, sehr schnell, vor allen Dingen auch in der Offensive.
Ja.
Allerdings, wenn ich wieder Manuel Neuer sehe, so ein Torwart hätte ich auch gerne hinter mir gehabt, als Innenverteidiger, aber da muss er nichts machen. Der steht ja direkt hinter dir, wenn ein langer Ball kommt.
Ja.
Nichts gegen Olli Kahn, wie sie alle heißen, aber das ist schon phänomenal. Also da hat sich schon einiges geändert. Manchmal oder bei manchen Teams, wir dürfen das ja mal nicht sagen, das ist ja auch so ein Wort, das nicht mehr so gemocht wird, also Führungsspieler oder so eine Achse. Aber ich glaube, dass es nach wie vor notwendig ist, dass die Spieler auf dem Feld auch, oder dass es Spieler gibt, die Verantwortung übernehmen und auch vielleicht auch was ändern.
Ja.
Der Trainer von außen hat nicht immer die Möglichkeit. Das hat sich nicht geändert.
Was heißt auf dem Spielfeld Verantwortung übernehmen? Zu sagen, ich will jetzt den Freistoß schießen oder zu sagen irgendwie, keine Ahnung, linkes Mittelfeld, jetzt geh doch mal weiter nach vorne.
Genau, sowas. Ja, du stellst einfach selbst um im Prinzip.
Ja.
Auch wenn der Trainer da draußen rumgrölt oder brüllt und sagt, nein, oder so, oder einen Zettel gibt und so weiter.
Ja.
Wenn du merkst, es funktioniert nicht,
dann
glaube ich, musst du einfach was verändern.
Ja,
oder du ergibst dich einfach dem und sagst, okay, dann verlieren wir heute 2-0. Aber das fehlt mir so ein bisschen.
Dieses Hierarchie-Thema, was du ansprichst, das wurde ja 2014 nach dem WM-Titel irgendwie durchaus auch diskutiert, wo gesagt wurde, so irgendwie, es waren halt nicht so die Führungsspieler in dem Sinne wie die Generation davor, Ballack und Co., sondern wir waren ein Team und es waren flache Hierarchien. Ehrlicherweise, also für mich von außen drauf geschaut, würde ich schon sagen.
Wenn aber Schweinsteiger war für dich kein Typ? Oder
doch, 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 ich wollte gerade sagen, wenn ich von außen drauf schaue, hatte ich schon den Eindruck, wenn Schweinsteiger auf dem Feld, keine Ahnung, dem Müller gesagt hat, jetzt geh doch mal vorne rein, dann hat der Müller schon auch damals gesagt, okay, in Gottes Namen, wenn Basti das sagt, dann mache ich das mal.
Ich glaube, man darf nicht verwechseln, also das geht nicht darum, dass man so ein Lautsprecher ist, nach außen hin oder sonst was. Ne? Das auf dem Feld ist das was anderes.
Und
ich bin genau deiner Meinung.
Ja.
Also das würde ich nicht bestätigen, dass wir 2014 keine Typen gehabt haben.
Ja, ja. Nee, dann sehen wir das ähnlich.
Nein, Gegenteil.
Und wenn du heute guckst, jetzt auch gerade irgendwie diese Woche spielt ja die Nationalmannschaft, totale Begeisterung hört sich anders an.
Nee, ist ja so schade, was ich eben gesagt habe. Ich bin zu jedem Länderspiel gerne hingefahren, habe das auch wahrgenommen. Aber im Moment ist das Interesse natürlich nicht mehr so groß, weil ich glaube auch die Außendarstellung einfach von der DFB der Nationalmannschaft einfach nicht gut ist.
Ja, ja.
Gut, und ich kenne auch nicht mehr alle Spieler. Ich sag's dir ehrlich, wenn ich mir das Spiel angucke.
Okay.
Also so ein Freundschaftsspiel. Natürlich, wenn du die Namen da durchliest und so weiter. Aber erstmal musst du dich ja auch daran gewöhnen, dass es sehr viele sind inzwischen.
Ne? Ja, ich muss gestehen, es beruhigt mich etwas, weil ich Ähnliches gedacht hatte bei der Nominierung der Mannschaft jetzt gerade. Aber wenn selbst dir das so geht, dann mache ich zumindest keinen ganz großen Fehler in meiner Fußballbeobachtung. Wenn wir da jetzt gucken, irgendwie so ein Toni Kroos sagt ja relativ offen, irgendwie ich mache nicht mehr jedes Spiel, einfach weil ich fit bleiben will und ich spiele ja auch in Madrid und muss man ja ehrlicherweise sagen, Ex-Rostocker, deshalb hat er auch nochmal einen Bonus bei mir, aber mega erfolgreich und ein super Fußballer.
Der macht ja auch 50 oder 60 Spiele in der Saison,
das
ist ja schon unfassbar viel.
Ja, aber am Ende, man sagt, vielleicht irgendwie hat sich die Mentalität auch so ein bisschen, vielleicht ist es sogar auch ein bisschen professionalisiert sozusagen, nach dem Motto, ich priorisiere anders, es ist vielleicht ein bisschen weniger Leidenschaft insgesamt dabei, jetzt auch unabhängig von Toni Kroos, um das nochmal dazu zu sagen.
Ja, also, oder wollen wir es anders formulieren? Früher waren es Qualifikationsspiele für EM, für WM.
Ne? Ja.
Dieser Nations Cup ist ja auch so ein...
Schwierig.
Ja, ich sag's genau, nur damit das Feld weiter aufgebläht wird. Dann noch ein Freundschaftsspiel, ja, kannst du machen, aber Freundschaftsspiele willst du natürlich dann auch gegen richtig gute Gegner machen.
Ja.
Das geht alles, das ist heutzutage einfach nicht mehr drin. Und deswegen kann ich natürlich dann auch verstehen, dass Toni Kroos sagt, ich habe danach wieder Champions League, ich habe dann wieder, was weiß ich, Pokal in Spanien, Meisterschaft. Ja, da kann er auch immer ein Spiel aussetzen.
Ja, dann sagen wir einfach mal so, Toni, du lässt jetzt noch ein paar Länderspiele weg und dafür kommst du nochmal zum Abschluss deiner Karriere nach Rostock und schießt den Verein nochmal eine Liga höher.
Ja, oder lass ihn nochmal Europameister werden. Ist er, glaube ich, auch nicht. Also von da, oder? Ist er nicht, ne?
Nee, ist er nicht. Das, ich glaube,
das stimmt. Das ist ja dumm, das muss ich ja wissen. Ich bin ja... Wir sind ja immer noch die Letzten.
Ja.
Da leben wir auch immer noch gut von dem Ruf, meine ich.
Spannend. Vielleicht zum Abschluss Nationalmannschaft. Ja. Wie hat sich, also wir haben jetzt, vielleicht ist so ein bisschen, wird das Thema Nationalmannschaft von den Spielern selbst auch ein bisschen mehr mit Abstand gesehen, als ihr das früher gesehen habt. Aber was hat sich damals für dich verändert, als du Nationalspieler wurdest? Und was bedeutet das eigentlich für einen Spieler? Also im Standing im eigenen Club, finanziell, alles Mögliche. Was macht das mit einem? Jetzt bist du Nationalspieler.
Also ich habe immer die Nationalhymne schief und krumm gesungen, aber ich war so stolz, da zu stehen.
Ja.
Das war einfach dieses Gefühl, dass du Optimum erreicht hast, ne? Was du als... Einzelspieler erreichen kannst, eben da Mitglied dieser Nationalmannschaft zu sein und auch das Land wirklich zu vertreten. Werde nie vergessen in England, als ich auf meinem Zimmer lag, beide Knie verbunden so mit Dingsbums, wie heißt das noch, Heilerde.
Ja,
das war wie Gips, ich konnte mich ja nicht bewegen, lag da im Bett und habe nach dem Halbfinale gegen England einfach nur Berichte aus Deutschland gesehen.
Ne? Ja.
Und habe gesehen, wie gefeiert wurde, wie sich Leute gefreut haben. Und da habe ich gedacht, guck mal, nur weil du jetzt da 90 oder 120 Minuten ein bisschen rumackerst und grätscht, hast du trotzdem das große Glück, für einen kurzen Moment viele Menschen glücklich zu machen.
Ja.
Und das war so mein bewegendster Moment. Das würde ich immer noch so sehen.
Tatsächlich ist diese mit verbundenen Knien, Thomas Helmer über den Platz laufen, ist tatsächlich ein Bild, was ich auch noch im Kopf habe, wenn ich an Thomas Helmer denke. Wenn du aber guckst, also dieses ich bin stolz, da mitmachen zu dürfen. Ja. Das ist, wird ja allein schon ein ausreichender Grund sein. Aber verändert sich dein Standing dann auch im Club, wenn du Nationalspieler bist?
Klar. Also es war so. Ich weiß nicht, wie es, ob es heute, ich gehe davon aus, dass es heute auch noch so ist. Ja,
ja.
Natürlich. Obwohl, andererseits darfst du nicht vergessen, natürlich auch die Vereine haben ihre Interessen. Und
ja. Sagen
natürlich, ja, wir bezahlen doch die Spieler hauptsächlich.
Ja. Ja.
Also deswegen, glaube ich, gibt es diese Diskussion auch, dass der eine oder andere jetzt zu Hause bleibt. Aber letztendlich, auch da nochmal, vielleicht mich nochmal Uli Hoeneß und meinen alten Doc Müller-Wohlfahrt nennen darf, 98 war ich vor dem Turnier angeschlagen.
Ja.
Und sie haben gesagt, du fährst mit, das ist deine letzte WM.
Ja.
Ich war dann ja schon 33.
Ja. Ja.
Was Größeres gibt es nicht für einen Spieler.
Ja, okay, so. Das waren dann die echten Sportsleute, die da auch gesprochen
haben. Das war dann wirklich, ja. Gut, Uli konnte es ein bisschen selbst nachempfinden natürlich, aber Doc war auch so oft dabei, der Mull.
Ja.
So, deswegen.
Und bedeutet das wirtschaftlich auch einen Sprung? Also jetzt auch, hat das wirtschaftlich für dich bedeutet, du konntest dann irgendwie bei den Bayern einen besseren Vertrag aushandeln oder sind nochmal ein paar Sponsoren mehr dazugekommen? Und auch unabhängig von dir, wie geht es anderen Spielern da? Was glaubst du?
Mehr Sponsoren. Also ja, natürlich, wenn du bei einem Turnier oder so dabei warst, gab es immer einen Sponsorenpool, sage ich mal, wo jeder Spieler was rausbekommen hat.
Ja.
Also aber alle gleich. Ne?
Das Trainer, Spieler. Vom DFB
quasi. Genau, bezahlt. Das war bei DFB-Sache. Bei Bayern war es einfach auch nur so, das war auch wieder Uli, der gesagt hat, Thomas, ich habe ja einen neuen Sponsor.
Ja.
Die haben aber noch 6 Einzelverträge für Spieler. Was glaubst du denn, wer hat einen verdient? Und dann habe ich gesagt, ja gut, Manager, ich bin so schlecht, spiele ich im Moment auch nicht. Haben ein bisschen rumgeflaxt und dann weiß ich das, ich glaube Mario war auch da, sagt er, Mario ist doch super drauf. Ja, sage ich, klar.
Und
dann musste er gar nicht, wusste ja, er hat das Geld auch für den Verein behalten können.
Ja.
Aber die Leistung wurde honoriert.
Ne? Okay.
Er hat gesagt, er spielt gut.
Ja.
Und so ist es dann natürlich auch eine Wertschätzung innerhalb der Mannschaft, wenn du Nationalspieler bist und so weiter und so fort. Das Standing erhöht sich schon. Wirtschaftlich, okay. Ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ob das so eine große Rolle gespielt hat.
Ja. Ich glaube, für den WM-Titel 2014 gab es ein paar hunderttausend Euro.
Das ist ja im Verhältnis, weißt du, dann. Also darf man, das ist viel Geld, nochmal nicht falsch verstehen, aber Verhältnismäßigkeit, wenn wir wieder von Toni Kroos sprechen, was er bei Real Madrid verdient, ist das natürlich.
Das ist nicht so viel.
Nicht ganz so viel.
Ja.
Wobei so auch wieder nur für 3 Wochen,
das ist auch nicht vergessen. Ja, ganz okay, Stundenlohn, aber wahrscheinlich spielt da auch keiner sozusagen auf der letzten Rille, weil er nochmal 3,50 Euro in Anführungsstrichen mehr verdienen möchte beim WM-Turnier. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass man einfach dadurch, dass man stärker in der Öffentlichkeit steht, nochmal ein besseres Standing hat, dass dann, keine Ahnung, irgendwie Nike nochmal kommt und sagt, heute läufst du mit Adidas Schuhen, ich zahle dir nochmal jedes Jahr Betrag X, damit du jetzt auch meine Schuhe trägst oder so.
Das glaube ich schon, dass es heute so ist, dass du dann auch sagen kannst, in deine Sponsorenverträge mit rein verhandeln kannst, so wenn ich beim Turnier dabei bin, wenn ich Nationalspieler bin, wenn ich so viele Tore schieße, keine Ahnung, gibt es ja verschiedene Varianten, dass du dann sicherlich auch finanziell oder monetär davon profitierst.
Das gibt's. Ja.
Aber wir haben immer nur einen Adidas gespielt, ich kenne nichts anderes.
Jetzt sind die Kollegen von Puma traurig. Jetzt haben wir sie, glaube ich, alle genannt, die relevanten Ausrüster.
Nee, Puma kannst du erwähnen, sie sind auch in Dortmund jetzt wieder, ne?
Ja.
Ich ganz stark.
Also von daher. Ja, dann vielleicht irgendwie, wenn wir leider irgendwie aufgrund der Zeit diesen Fußball, also du als Fußballerbereich so ein bisschen rund machen wollen, nochmal eine letzte Frage dazu. Hm. Warst du selber eigentlich Fan als Kind und Jugendlicher?
Ich wurde gezwungen, sagen wir es mal so, von meiner Mutter.
Okay, jetzt bin ich auf den Verein gespannt, um ehrlich zu sein.
Ich wäre eigentlich nie Fußball, deswegen. Meine Mutter behauptet immer noch heute, ich wollte unbedingt den Ball. Ich bin sicher, sie hat mir den Ball schon in die Wiege geschmissen.
Ja.
So. Weißt du, sie war totaler Bayern-Fan.
Okay.
Lieblingsspieler Paul Breitner und Karl-Heinz Rummenigge, kann ich dir so sagen. Und ich glaube, sie hat mir dann auch, also wir hatten nicht besonders viel Geld oder haben jetzt in nicht besonders reichen Verhältnissen gelebt, aber sie hat immer auf Sachen für sich selbst verzichtet, damit ich die neueste Turnhose, sage ich mal, oder das neueste Trikot, so viel gab es ja damals nicht wie heute, aber bekomme. Und dann hat sie mir immer Bayern-Sachen gekauft. Immer.
Okay, okay. Das heißt, du...
Ich weiß gar nicht, ob auch Bayern-Bettwäsche schon gab, aber nee, ich war...
Ja, ja.
Ich bin von zu Hause vorbelastet sozusagen gewesen.
Und heute immer noch, wenn du so drauf guckst auf die... Jetzt bist du ja auch Journalist, muss man...
Ja gut, da darf man nicht, soll man nicht, ach Gott, ich hab wie immer jetzt bei Dortmund gegen Bayern tippe ich immer 2-2. Ich glaube, ist noch nie so ausgegangen. Ja. Also da sollte man nicht auf mich hören. Ansonsten sage ich immer, die Bayern, die sind so gut, ne? Die brauchen jetzt nicht noch meinen Zuspruch, denke ich mal. Ich bin eher für die Kleinen, also deswegen habe ich mich gefreut, dass Arminia jetzt wieder in der ersten Liga ist, obwohl es sehr, sehr schwer wird für die.
Ja, spannend. Du sprichst Arminia an. Neben deinem selbst Profifußballer sein, warst du ja auch zumindest ein paar Jahre Funktionär und warst im Aufsichtsrat von Arminia Bielefeld, richtig? Warum hast du die Schiene nicht weitergemacht? Ich werde jetzt hier mal, keine Ahnung, so wie Sebastian Kehl in Dortmund
Sportdirektor oder
irgendwie sowas, oder Olli Kahn jetzt Vorstand in München. Wäre das nichts gewesen?
Also, was ich von vornherein ausgeschlossen habe, fangen wir mal so rum an. Gesagt, willst du nicht Trainer werden? Nein, auf gar keinen Fall. Ich will
Warum nicht?
Ich wollte nicht mehr jeden Tag auf dem Platz stehen oder am Wochenende da ins Hotel fahren, ins Trainingslager. Ja. Ich hatte keine Lust mehr darauf, ganz ehrlich. Bertie Vogts, damals hat der noch diesen 6-Wochen-Lehrgang ins Leben gerufen. Ich weiß nicht, ob du von dem mal gehört hast. Für verdiente Nationalspieler.
Jürgen Klinsmann und hat den, glaube ich,
mit. Alle. Lothar, Guido, Andi Brehme, da waren 19 Spieler, glaube ich, dabei. Und eine, also, oder 18 und eine Frau. Ich glaube, Sylvia Knight, das weiß ich jetzt nicht mehr genau. Es waren 6 Wochen, den du heute in einem Jahr machen musst. Und der hat nichts gekostet, sag ich mal. So, okay. Den hast du fast geschenkt bekommen. Und ich weiß, dass Bertie Vogts mich mal anruft, dann kannst du doch eine U21-Nationalmannschaft trainieren. Und so.
Ja.
Ich will das nicht. Also wie so ein kleines Kind. Das war von vornherein klar.
Ja, okay.
Und beim anderen Thema, wie gesagt, Sportdirektor und so weiter. Ich glaube, dass es nicht so einfach ist, wie es immer aussieht.
Ja.
Ich fand ideal zum Beispiel Rudi Völler, der konnte bei Rainer Kallmund lernen. Oder jetzt, wie es die Bayern auch machen, mit Olli Kahn ihn mitlaufen lassen.
Ja.
Und nicht sofort, ne?
Ja.
Dass er alles macht. Das finde ich schon sehr, sehr sinnvoll. Aber ich bilde mir nicht ein, zu sagen, ich bin jetzt Sportdirektor, ich weiß alles. Da fängt es mit finanziellen Dingen an, betriebswirtschaftlichen und so weiter. Ich glaube, dann braucht man wirklich ein gutes Team. Das könnte ich mir oder hätte ich mir eher vorstellen können. Aber wie gesagt, erstmal nach dem Schluss beim Fußball hatte ich eigentlich nicht so große Lust darauf.
Ja. Wir haben vorhin im Vorgespräch kurz auch so die Funktionärsthemen mal angeschnitten. Und eine Frage, die ich mir hier stelle manchmal, egal ob jetzt Trainer oder Manager, man fragt sich ja ganz oft, warum tun die sich das an? Und ich habe rausgehört, so ganz genau weißt du es auch nicht, obwohl du viele von denen gut kennst. Aber ist das nicht erschreckend manchmal, wie viel die einstecken müssen? Also du bist Trainer, weiß ich nicht, im Durchschnitt jetzt, glaube ich, weniger als 12 Monate. Manager, gibt es ja auch einige, die irgendwie mal so durchwechseln. Jetzt HSV hat gerade mal verlängert wieder. So ist ja hier, irgendwie wurde fast schon gefeiert, dass der erste Sportmanager hier seinen ersten Vertrag auch überlebt sozusagen. Ja. Ist das nicht Wahnsinn irgendwie für die Jungs? Das sind ja hauptsächlich Jungs, die das machen.
Ja, also Trainer ganz besonders, finde ich. Ne?
Ja.
Das hast du ja auch gerade gesagt. Also das ist schon, das möchte ich nicht machen. Ich habe auch mal auf Spaß gesagt, da sitzen 22 Spieler und die hören sowieso alle nicht auf dich.
Okay.
Deswegen ist das andere vielleicht noch ein bisschen einfacher, aber auch da musst du natürlich ein super Händchen haben. Eigentlich ist der Sportdirektor heutzutage mit dem Trainer auch verbunden oder spätestens mit dem zweiten, wenn du den feuerst, ist ja auch in Frage gestellt. Also es ist schon nicht einfach, muss man sagen. Zumal auch heute, anders als zu meiner aktiven Zeit, wie du weißt, natürlich auch das Mediale sich komplett gewandelt hat durch Social Media und so. Also wenn wir da nach dem Spiel weggegangen sind,
hat das keiner gemerkt.
Nee, es gab auch keine Handys und keine Fotohandys. Du konntest ja keine Fotos machen und so weiter. Und wir waren dann so clever, entweder nimmst du die Journalisten mit, dann schreiben sie nichts. Das waren aber auch nur ein paar. Und das geht heute alles nicht mehr. Ne? Also die Jungs können sich natürlich auch alle nicht mehr so frei bewegen. Das gilt für Spieler, Trainer und so weiter. Und wir sind natürlich sehr ergebnisgetrieben, vielleicht noch mehr als sonst. Da hat der Horst Held jetzt neulich bei mir in der Sendung was ganz Gutes gesagt. Er sagt, ich bin überzeugt von meinem Trainer und schaut euch Bremen an. Das war zwar haarscharf letztes Jahr, aber jetzt haben sie einen guten Start und vielleicht geht es ja dann jetzt in die richtige Richtung. Aber er sagte, so oder selten haben die Vereine und alle so viel Geduld und auch die Überzeugung.
Ja, ja. Okay, und das Mediale, was du gerade ansprichst, befeuerst du ja jetzt auch so ein bisschen mit selbst sozusagen, beziehungsweise ja. du hast dann nach der aktiven Karriere so ein bisschen die Seite gewechselt von vor dem Mikro hinter das Mikro. Das war dann mehr so ein bisschen so Zufall, weil du erst gefragt wurdest, als Experte zu arbeiten. Dann hast du Spiele kommentiert und irgendwann hat es dich genervt und hast gesagt, ich will jetzt auch mal Fragen stellen. Oder so habe ich dich vorhin verstanden.
Ja, habe ich auch so gesagt.
Ja.
Ja. Ja, das war eigentlich eine Wette und ich bin da sehr dankbar, dass ich beim damals DSF, da konnte ich viel ausprobieren. Also da machst du die ersten Aufsager,
ja.
Nicht live, dann zeichnest du die auf, dann kannst du nochmal wiederholen, dann machst du Magazine, dann machst du Live-Sendungen und alles Mögliche. Und dann habe ich aber gemerkt, am meisten Spaß macht mir einfach mit Leuten dann auch weiter zu reden. Und wie du eben schon sagst, diese Fragen zu stellen und dann auf die Antworten zu warten.
Ja, ja.
Obwohl man manche natürlich vielleicht auch schon vorher weiß.
hast du dann quasi, war das wie so eine Art Volontariat oder so, was du dann da gemacht hast beim damaligen DSF? Oder
nee,
nicht?
Nee. Das war eigentlich so wie beim Fußballspielen auch. Also keine Auswahl gespielt.
Ja.
Einfach da reingerutscht,
ja.
Gespielt, durchspielen. Also es gelernt im Prinzip und ja. So war es jetzt beim Journalismus oder beim Fernsehen genauso.
Ja, ja.
Learning by doing, wie man das, glaube ich, ja. Sagt man immer noch. Und nein, ich habe dreimal ein Coaching mit Ernst Huberti damals gehabt und noch mit zwei, drei anderen Coaches, aber das war's. Und ich werde nie vergessen, Ernst Huberti sagt, komm, Mensch, Thomas, ich glaube, Sie haben ein bisschen Talent. Da sind wir beim Anfang unseres Gespräches. Wir gehen mal ins Studio, wir machen mal die Sendung von gestern Abend, das war damals noch Sat.1 ran, glaube ich. Schreiben Sie mal Texte auf und so, dann gehen wir gleich ins Studio, dann moderieren Sie das mal.
Ja.
Ich habe natürlich alles ausführlich aufgeschrieben, in ganzen Sätzen. Also wie in der Schule so früher. Ja. Das versucht und dann kam er an. Helmer, wissen Sie, oder Thomas, Sie müssen es sich einfacher machen, denken Sie einfach. Wenn Sie da vorne in die Kamera gucken, ne, Sie erzählen Ihren 100 besten Freunden was vom Fußball.
Ja.
Sag ich, Herr Huberti, bei aller Liebe, erstmal habe ich keine 100 Freunde und da vorne ist nur ein schwarzes Loch. Ja. Was wollen Sie mir denn erzählen? Aber dann irgendwie hat es dann irgendwie doch dann einigermaßen geklappt.
Ja, das heißt so relativ stark irgendwie Training on the Job und einfach mal machen, das ist ja letztendlich... Wir versuchen ja immer so ein bisschen Takeaways auch aus diesem Podcast mitzunehmen und einfach mal machen. Damit kann man es dann halt auch schon sehr, sehr weit bringen. Ja, muss man sowohl im Sport als auch in den Medien.
Na, irgendwann war natürlich auch mein Anspruch, ähnlich, weil du mich gefragt hast, warum wird man Nationalspieler oder so.
Ja.
Ne? Eigentlich dann der einzige Fußballer, der mal Moderator ist. Ne?
Also,
ich meine, Rudi Zerne ist kein Fußballer, sondern... war Eiskunstläufer.
Aber auch Sportler.
Genau, Sportler. Ja, aber rein Fußballer gibt es zumindest in Deutschland. Gab es bis dahin, glaube ich, keinen. Ja, oder gibt es immer noch nicht. Deswegen natürlich.
Ja.
So, das war dann auch wieder so ein Ziel.
Ja. Das heißt, du hast dann schon gesagt, okay, ich mache das jetzt, aber jetzt will ich es auch richtig machen und will dann irgendwie, es hat dann auch Ehrgeiz irgendwie eine Rolle gespielt.
Ja, klar, natürlich. Natürlich.
Ja. Und man muss ja dazu sagen, du hast ja irgendwie jetzt mit dem Doppelpass auch die zumindest für den Sender wahrscheinlich die wichtigsten 2,5 Stunden irgendwie jede Woche, die du da moderierst. Ja. Ist das so ein bisschen auch, also ist dir das bewusst, während du das machst, oder jetzt vielleicht nicht in der Sendung selber, aber so drumherum, dass das Flaggschiff ist und du da quasi der Kapitän bist auf diesem Flaggschiff?
Kapitän wäre jetzt wieder zu weit, aber ich merke es dadurch in der öffentlichen Wahrnehmung. Weißt du, wenn du dich ganz normal hier bewegst, zum Beispiel in Hamburg und so weiter und so. Ah, wir frühstücken ja Sonntag wieder zusammen.
Ja,
Im ersten Moment habe ich immer gedacht, wieso? Wir kennen uns doch gar nicht. Aber dann vielmehr, nee, ich gucke immer, ich lasse dann und so weiter.
Ja.
Also die Wahrnehmung ist schon sehr groß, dieser Marke Doppelpass. Die kennen wirklich sehr, sehr viele Leute. Ich weiß jetzt nicht, ob sie ihn durchgehend gucken, aber das hilft mir auch extrem natürlich. Und ich bekomme da echt oft eine Rückmeldung.
Ja.
Das ist mir schon, dadurch ist es mir einfach bewusst, dass so viele Leute sagen, hey, Doppelpass oder weiß gar nicht, wann das war. Ab und zu haben wir auch mal eine Pause, logischerweise, im Sommer. Und dann so, da war ich, glaube ich, im Urlaub, genau, auf Griechenland, nicht dieses Jahr, letztes Jahr. Ja, machst du denn hier? Ist doch kein Doppelpass morgen? Ja, ja, Entschuldigung, ich habe mal.
Urlaub.
Es spielt doch auch keiner. Ach ja, ja, stimmt ja. Ja, dann, naja. Also, das ist schon toll. Also, die Wertschätzung und so weiter. Damit, ja, damit merkt man schon, wie bedeutend das ist. Meine Vorgänger haben ja auch dafür gesorgt, dass es diese Wertschätzung jetzt gibt.
Ja, das, ich muss gestehen, jetzt machen wir irgendwie viel Werbung für den Sender und die Sendung, aber ich schaue es halt auch cool, seit, ich glaube seit 1995 gibt's die Sendung und
stimmt, ja.
Die ja, gehört ja bei vielen auch tatsächlich dann zum Ritual Sonntagmorgens dazu. Was ist eigentlich, wenn du da, egal ob jetzt irgendwie im Doppelpass oder in einer der anderen Sendungen, du hast ja im Prinzip so eine, wirst begleitet von deinen vorherigen Kollegen, ja, also den richtigen Fußballern. Mhm. Und du hast auch immer Journalisten, also die wahrscheinlich irgendwie jetzt vielleicht im Vergleich sogar sagen, sie sind die richtigen Journalisten, die flankieren dich.
Total.
Und wie arbeitest du mit denen? Ist das irgendwie so die Fußballer, was jetzt kommt der Helmer, der spielt jetzt Journalist und fragt uns jetzt hier Sachen, die er doch eigentlich selber weiß? Irgendwie gibt es so Situationen oder sagen die, endlich kommt mal einer, der auch mal irgendwie den Ball über 8 Meter irgendwie spielen konnte und fragt die richtigen Fragen? Wie ist das so in der Zusammenarbeit?
Also ich glaube, sich einzubilden, man stellt immer die richtige Frage, ist auch nicht richtig in dem, ja, Sinne. Also das passiert mir natürlich auch. Oder man stellt mal eine belanglose, um vielleicht auch mal ein bisschen Zeit zu füllen und so weiter und so fort. Aber ich glaube, bei meinen ehemaligen,
ja,
die wissen inzwischen, wie ich funktioniere. Die kommen ja meistens nicht zum ersten Mal.
Ja.
Es kommen ja auch immer mehr aktuelle, was ich ganz schön finde,
ja,
die sich dann auch hinterher fragen, ich war alles okay, hab wohlgefühlt und so weiter und sagen, ja, war total easy, ging schnell rum und so weiter. Ich glaube, wenn man das hinbekommt, diese Balance, ist es wunderbar. Natürlich, da sind auch Journalisten,
ja,
müssen wir beide nicht überreden, die da sitzen, die haben früher über mich geschrieben,
ja,
als Spieler,
ja,
mich in die Pfanne gehauen oder,
ja,
oder auch gelobt, je nachdem. Ne? Das,
ja,
ist natürlich klar. Und die haben natürlich trotzdem immer eine andere Sichtweise auch.
Ja. Hm?
Die sollen sie aber auch gerne vertreten. Ne? Und die muss ich nicht immer mit meiner 1:1 decken, im Gegenteil. Ich ermutige und versuche eben die Leute, dass wirklich eine Diskussion entsteht.
Ja.
Es soll ja auch verschiedene Meinungen geben und jeder soll auch zu seiner Meinung stehen. Es darf nur nicht beleidigt werden.
Ja, ja. Und wenn du wenn du jetzt mit aktuellen Spielern sprichst, die vor der Kamera hast, glaubst du, dass es dir leichter fallen würde, Themen anzusprechen, ja, um mehr Aufmerksamkeit, um Reaktionen zu provozieren, als es einem Journalist gelingt, der ja nie in der Kabine mitgesessen hat oder der nie auf dem Platz gestanden hat? Und gibt es vielleicht auch so ein paar Fragen, die stellt man einfach nicht?
Ja, aber das war am Anfang, das habe ich so oft gehört. Ne?
Also ja,
erster Vorwurf an mich war dann, erstmal kein Journalist, wie du schon sagst.
Ja.
Ne? Der kann das ja gar nicht oder hat es ja nicht gelernt.
Ja.
Zweiter, der duzt ja alle.
Ja.
Habe ich so oft gehört.
Ja, okay.
Ganz bekannte Moderatoren haben immer gesagt, guten Abend oder guten Morgen, meine Damen und Herren.
Ja.
Das wäre ein Füllwort.
Ja.
Das sind die es heute immer noch sagen.
Übrigens, ja,
im Fernsehen. Ich sag's nicht.
Ja.
Also da gab es so viele, naja, Verbesserungsvorschläge und Anregungen. Und viele haben natürlich auch gesagt, ja klar, das ist natürlich viel einfacher für dich. Du kennst die Spieler ja alle.
Ja.
Ja. Kommst
ja
du näher ran. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Okay.
Es ist für mich genauso schwierig.
Ja.
Also ich meine, da gibt es keinen großen Vorteil. Natürlich, nochmal, es gibt manchmal Szenen, die, wenn wir die analysieren, Spielszenen oder
ja,
Fehler.
Ja.
Das habe ich oft, wenn ich auch mit meinem Sender, mit meiner Redaktion gucke.
Ja.
Ich sage so ein Reflex, ich weiß nicht, eigentlich kann es nicht anders beschreiben. Tor, nee, sage ich abseits.
Ja, okay.
Und es ist dann häufig auch abseits. Nicht immer,
ne? Ja, ja.
Aber das ist dieses Gefühl, was man eben noch als Spieler hat, so ein bisschen. Und
ja,
diese Sichtweise, die vielleicht auch viele Kommentatoren haben, aber vielleicht nicht jeder Journalist sofort.
Ja, ich nehme mit die Fußballer, die nehmen dich alle total ernst. Ja?
Also, das weiß ich nicht, sagen sie mir ja nicht.
Aber. Also ist jetzt, ist zumindest der Eindruck, der auch von außen entsteht. Und die Journalisten haben in der ersten Zeit gerne mal irgendwie Verbesserungsvorschläge gemacht. Im Moment ist aber da eher so Ruhe an der Front.
Ach du, oder? Die machen das auch gerne mal nach der Sendung, so ist
ja
es.
Okay.
Ja, die bereiten sich ja auch bestimmte Themen vor. Manchmal kommen die da nicht,
ja,
kriegen wir es einfach nicht hin. Ich habe ja erklärt, wir haben jetzt natürlich auch bestimmte Zwänge einfach in der Sendung.
Ja.
Weil wir auch ein bisschen Geld verdienen müssen oder der Sender. Und da muss man auch den einen oder anderen einfach mal unterbrechen. Auch
eine, ja,
Diskussion vielleicht mal dann leider so kurz stoppen.
Ja, um halt die Werbung
einzubringen. Ich erkläre das dann hinterher, ja, gerne. Klar,
ja. 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 Und wie ist das eigentlich? Du sagst gerade irgendwie auch mal, Leute stoppen, wenn ich so gucke, wer da häufig mit in der Runde sitzt, dann sind ja schon irgendwie diverse, auch wortgewaltige Journalisten, die da gerne mal sitzen. Aber halt natürlich auch irgendwie Fußballfunktionäre und Fußballer. Mhm. Und ich sag mal so, die wenigsten von denen haben ein kleines Ego. Ja, ist so ein bisschen so wie 20 Jahre früher in der Kabine. Hoeneß, Effenberg, aber auch ja irgendwie der Bitgottschalk von ja, der Chefredakteur ja bei euch dort, hat ja auch mal eine klare Meinung, die er da vertritt, um mal auch einen Journalisten zu nennen. Die musst du dann ja auch alle so ein bisschen steuern. Wie machst du das eigentlich? Also gibt es da eine spezielle Vorbereitung oder sagst du einfach, ich guck mal, wird schon.
Ja, ganz so ist es nicht. Ne? Wir wissen natürlich schon, wenn wir die Themen bei uns festgelegt haben.
Ja.
Das ist immer nicht ganz so einfach, wenn die Aktualität natürlich noch Samstagabend, dann dauert es ein bisschen länger. Aber dann gibt es ja auch Gespräche mit den Gästen.
Ja.
Und dann kann man ja schon, dann weiß man ungefähr schon, welche Meinung sie vertreten, in welche Richtung. Das müssen wir schon machen.
Ja.
Abfragen,
ja.
Ihnen auch die Möglichkeit zu geben, vielleicht irgendwas loszuwerden. Also, und man kann sie nicht immer steuern. Ich sagte auch mal, das darf ich sagen. Manchmal hilft einfach auch nur ein Gag oder ein Witz, dass mal alle kurz lachen oder leider jetzt ohne Publikum, wenn mal geklatscht wird, wenn einer eine gute Aussage gemacht hat, die zur kleinen Unterbrechung helfen dann mal.
Ja.
Aber bei dem einen oder anderen muss man einfach auch mal dann wirklich stoppen, wenn es und wenn es ganz woanders hingeht. Weißt du, wenn ich eine Frage stelle jetzt zum aktuellen Spiel und dann redet der ja, aber weißt du noch vor 10 Jahren oder vor 20 oder das beliebteste Thema im Moment ist ja auch immer, sollen Hummels, Boateng und Müller wieder zurück zur Nationalmannschaft? Ich meine, das machen wir fast jede Woche gefühlt jetzt, weil natürlich auch Hummels und Müller und auch Boateng sehr, sehr gut spielen.
Aber
es ist natürlich dann auch irgendwann, das hatten wir auch letzte Woche.
Ist für den Zuschauer dann im Zweifel. Das heißt, die inhaltliche Ausrichtung der Sendung, da das macht nicht die Redaktion und kommt dann irgendwie so und sagt so, Thomas, heute haben wir irgendwie das, sondern das erarbeitet ihr zusammen.
Ja,
zusammen.
Und meistens am Samstag, also natürlich schon die Woche über, überlegen wir, wenn man weiß, wer Gast ist. Also wenn Horst Held kommt, ist natürlich Köln ein Thema zum Beispiel.
Ja.
Dann kann man sich da schon ein bisschen drauf vorbereiten. Ohne die Aktualität natürlich, das Spiel am Freitag hat man dann nicht.
Ja. Das heißt im Prinzip, weil du gerade sagst, auf wie viele Tage man so an den Themen arbeitet, das ist ja dann auch schon, mal so ein bisschen flapsig gesagt, auch ein richtiger Job, den du dann nach der Fußballkarriere
hast. Ja, es sieht immer so leicht aus, ne? Wenn man die 2,5 Stunden sind auch hart. Und ich wurde oft schon gefragt, was ist denn anstrengender? Fußballspielen oder hier moderieren? Da habe ich gesagt, moderieren, eindeutig. Danach ist man so kaputt und leer.
Ja.
Weil eben doch die Vorbereitung, die du gerade angesprochen hast, eben nicht. Die beginnt ja nicht erst am Sonntag um 11.
Ja.
Ich bin sonntags zum Beispiel um 7 schon immer unten im Set. Wir sitzen oft samstags den ganzen Tag, gucken wir Fußball, sitzen bis abends dann 10, 11 auch zusammen.
Das heißt, da geht viel Zeit auch.
Ja, und der Rhythmus für mich am Wochenende hat sich eigentlich nicht geändert. Früher habe ich gespielt, jetzt gucke ich halt dazu.
Ja. Ja. Warum macht man das? Also du hättest ja auch sagen können, keine Ahnung, 2001, jetzt irgendwie finanzielle Sorgen muss ich mir nicht mehr machen, bin gut durch, ich suche mir ein Hobby und weiß ich nicht, gehe Golf spielen oder was auch immer. Warum springt man dann in einen Job, der dann anstrengend ist?
Ich golfe übrigens nicht, kann ich beruhigen. Ich werde immer wieder gefragt und eingeladen, aber es tut mir leid, nein, mache ich nicht. Ach, ich denke, das ist auch manchmal eine Veranlagung ist, also typenbedingt ist, weißt du? Ich war noch nie jemand, der dann das erste, als ich aufgehört habe, ich habe zu meiner Frau gesagt, ich habe noch nie 4 Wochen Urlaub am Stück gemacht. Das machen wir jetzt mal.
Ja.
Einmal gemacht, alles gut, war auch wunderbar. Urlaub mache ich auch immer noch gerne, so ist es nicht, aber ich bin nicht jemand, der jetzt dann zu Hause nichts macht oder ich brauche immer neue Herausforderungen und möchte mich weiterentwickeln, möchte auch mit Menschen zu tun haben. Das ist einfach so ein
Und hast
in
du
mir drin, sag ich mal.
So und hast du Spaß dabei, während du das machst? Also freust du dich meinetwegen auf die nächste Sendung, freust du dich auf das nächste Spiel? Jetzt bist du genervt, wenn die Winterpause ist, weil
es gibt kein Fußball.
Dieses Jahr, stimmt, dieses Jahr gibt es keine.
Also diesmal hätte ich mir eine gewünscht, sag ich mal, weil das natürlich jetzt alles viel los ist, auch für alle natürlich. Ne? Das ist auch völlig unterschiedlich. Ne?
Ja.
In der Regel natürlich freut man sich auch immer auf eine Sendung.
Ja.
Aber hinterher ist natürlich auch, wenn man das anders machen kann. Man geht ja auch mit selbst, oder ich versuche auch selbstkritisch dann damit umzugehen. Hätte ich das nicht vielleicht anders machen müssen und so weiter. Um es vielleicht fürs nächste Mal dann mitzunehmen. Ne?
Ja.
Aber ich glaube, wenn du keine Anspannung hast, dann wird es auch nichts.
Ja, ja. Du arbeitest jetzt quasi in einem zweiten Job, zweite Karriere gemacht. Die Fußballkarriere war erfolgreich, diese Karriere ist jetzt erfolgreich. Als ich mich mit Leuten unterhalten habe und denen ganz stolz erzählt habe, der Thomas Helmer kommt in den Podcast sozusagen. Da kam ein, zweimal irgendwie so die Frage, ich dachte, Mensch, was wird euch denn so interessieren? Und natürlich viele fußballspezifische Themen, viele Medienthemen. Aber der eine oder andere meinte dann auch, Mensch, frag doch mal, wie ist denn das eigentlich, was machen die Fußballer eigentlich mit ihrer vielen Kohle? Ich habe dann vorgewarnt, habe gesagt, du wirst jetzt wahrscheinlich nicht erzählen, wie viel Geld du verdient hast in deiner Karriere, aber ehrlicherweise darum geht's mir auch nicht so wirklich, sondern eher so, wir haben vorhin die Größenordnungen angesprochen, die es schon alleine als Prämie gibt, wenn man irgendwie zur Nationalmannschaft fährt, das ist ja sehr, sehr viel Geld und trotzdem scheint es Spieler zu geben, die nach der Karriere doch nicht so wahnsinnig viel haben. Wie ist deine Perspektive auf das Thema? Kriegst du davon auch ein bisschen was mit oder ist das eher so, dass jeder kümmert sich so um seins und du hast dich auch damals um deins gekümmert und da hat man gar nicht so drüber gesprochen? Oder?
Also man hat jetzt in der Kabine haben wir nicht drüber gesprochen. Also ich wusste jetzt nicht, was die anderen verdienen.
Ja.
Wollte ich auch nicht wissen, weil ich meine Einstellung dazu ist immer, wenn ich meinen Vertrag unterschrieben habe, bin ich ja zufrieden mit dem in dem Moment.
Ja.
Sollte ich zufrieden sein, sonst unterschreibe ich ihn ja nicht, logischerweise. Natürlich, es hört sich sehr viel Geld an. Das stimmt in der heutigen Zeit sowieso mehr als zu unserer Zeit. Deswegen sagen wir immer, schade, dass wir heute nicht spielen dürfen. Mehr. Aber ich glaube, auch mit dem damaligen Salär konnte man sehr gut leben und was aufbauen. Und du versuchst natürlich dann schon für die Zeit danach ganz einfach. Ich hab zum Beispiel Immobilien.
Ja.
Was sich im Moment natürlich als ganz gut erweist, logischerweise. Wir haben früher auch mal mit Olli Kahn und so, wir haben uns echt für Aktien schon interessiert
damals.
Waren aber sehr, sehr vorsichtig. Weil das Geld muss es ja trotzdem erstmal verdienen und so weiter und so fort. Und die Zeit ist einfach doch dann relativ gering, wo du sehr viel verdienst.
Ja.
Bei mir war das dann, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, müsste ich mal gucken, aber da musste ich schon echt viel gewinnen in dem Jahr.
Okay.
Also mit Bayern und Nationalmannschaft dazu. Weil früher gab es halt Grundgehalt, eine Auflaufprämie, wie es so schön heißt. Also als Belohnung, wenn du spielen durftest und dann eben diese Siegprämie.
Ja.
Und heute ist das völlig anders. Also ich weiß von einem oder anderen Spieler, der verdient pro Punkt.
Okay.
Pro Punkt. Heute gibt es bei Sieg 3 Punkte, logischerweise. Ja. 20.000, ne?
Ja.
So, und dann, das ist schon 2-3 Jahre her, aber in der Saison haben die dann so fast 60 Punkte gemacht. Da kannst du ja mal hochrechnen.
Ja.
Oder könnt ihr mal alle hochrechnen.
Ja.
Also das sind natürlich dann auch schon wahnsinnige,
Summen, muss man nicht sagen. Ja. Aber hat sich das so ein bisschen geändert? So dieses, was man früher gehört hat, ist, der eine oder andere Fußballer ist dann irgendwie auch nochmal von irgendwelchen dubiosen Typen irgendwie über den Tisch gezogen worden. Ist die heutige Generation schlauer, in Anführungsstrichen, glaubst du? Oder?
Das weiß ich nicht. Das maße ich mir nicht an, das zu entscheiden. Ja. Aber natürlich gab es das.
Ja.
Überall, wo viel Geld ist, wollen natürlich auch viele Leute irgendwie mitverdienen. Und, und es gab sicherlich den einen oder anderen, den du gerade angesprochen hast. Und wenn man dem vertraut hat und es nicht alles genau selbst wusste, und als junger Spieler weißt du nicht alles, muss man ja auch mal fairerweise sagen.
Also
muss man sehr, sehr vorsichtig sein, denke ich.
Ja, ja. Was mir jetzt noch in den letzten Wochen, du hast vorhin das Thema Alaba kurz angesprochen, ich glaube, man muss jetzt überhaupt nicht diskutieren, dass das irgendwie wahnsinnig viel Geld ist und die eine oder andere Million mehr oder weniger da wahrscheinlich kaum nochmal einen Unterschied macht, sowohl für die Sicherheit des Spielers und die Familie, als auch für die Zukunftsaussichten. Was mich so ein bisschen irritiert tatsächlich ist, wenn man so die Medien guckt, erstmal, wie viele Zahlen da tatsächlich genannt werden, wo ich mir immer so denke, da sitzt doch nur irgendwie vielleicht drei Typen am Tisch, die Zahlen austauschen. Warum wird das dann immer diskutiert? War jetzt auch am letzten Sonntag bei euch im...
Aber du weißt, drei sind schon zwei zu viel.
Ist das dann so, dass das vielleicht auch ein bisschen genutzt wird als Verhandlungstaktik? Oder,
das glaube ich schon. Auf jeden Fall steckt da irgendwas hinter. Warum soll man es sonst öffentlich machen oder irgendwas kolportieren? Wobei, das kenne ich auch noch aus meiner Zeit, die wir vorhin mal angesprochen haben. Ja. Als Spieler kannst du eigentlich nicht gewinnen, wenn irgendwelche Zahlen da drin stehen und so weiter. Und gerade diese Gehälter.
Ja, ja.
Sieht es immer so aus, als wenn du derjenige bist, der nicht genug kriegt im Prinzip. Und weniger der Verein, der sagt immer, ich habe alles versucht. Und die haben in der Regel dann auch meistens, setzen sie am längeren Hebel. Deswegen ist diese ganze Aktion sehr, sehr komisch. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie so weit auseinander liegen. Im Moment noch von den Forderungen.
Ja, ja.
Darüber können wir jetzt streiten, wer dann der Wahnsinnigere ist.
Ja,
aber dass es deswegen zu keiner Einigung im Moment kommt und dass deswegen auch jetzt Zahlen kolportiert werden.
Ja, ja. Also ich fand tatsächlich in dem Zusammenhang diese beiden Argumente, auf der einen Seite ist so viel Geld, so viel brauchen wir noch gar nicht, ich formuliere es mal ein bisschen flapsig, und auf der anderen Seite das Argument, was als das Spielers Argument irgendwie kommuniziert wird, ja, ich möchte so viel verdienen wie die anderen drei, die da...
oder Wertschätzung oder was auch immer und so.
Genau. Und ja, ist ehrlich, aber also ich sehe das so, dass das tendenziell kann man da irgendwie jeder Argumentation folgen, wenn man dann will. Aber ich würde auch tippen, dass das jetzt nicht aus Entertainment-Gründen irgendwie in die Öffentlichkeit gehört. Aber das ist so ein bisschen meine private Meinung. Und lässt sich wahrscheinlich in dem Entertainment-Business Fußball nicht verhindern.
Ja, und dieses Argument jetzt, weil wir Corona haben, ist das erst recht nicht gut und zählt für mich nicht. Ne?
Ja.
Das ist trotzdem, auch wenn wir jetzt kein Corona hätten und alles normal, aber sind das wahnsinnige Zahlen, da sind wir uns doch einig.
Ich meine,
da muss man nicht sagen, gerade jetzt soll er sich ein bisschen zurücknehmen. Nein, das hat, glaube ich, damit am wenigsten zu tun. Und ich habe so ein paar Informationen, also bei Manuel Neuer war es ja auch so ein bisschen eine Hängepartie. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst oder alle, die es hören. Und da ging es aber auch um dieses Thema. Es ging nicht darum, dass er jetzt, da wurde ja gesagt, er will einen 5-Jahres-Vertrag.
Ja.
Das aus meiner, die Informationen, die ich habe, das stimmt einfach nicht. Aber es war natürlich auch so, dass das Umfeld von Manuel Neuer hat gesagt, Moment, wer ist die Nummer 1 bei uns hier im Verein? Lewandowski.
Ja.
Also, ja. Und wer kommt denn danach?
Ja,
schon langsam.
So. Ja.
Und dann hat er natürlich gesagt, da bin ich auch irgendwann dabei. Ne?
Ja.
Und dann gibt es wohl im Gehaltsgefüge des Vereins andere Spieler, die eben nicht die Position von oder in seine Stellung haben, die aber wesentlich mehr verdient haben. Und dadurch gab es, glaub ich, diese Diskussion. Und so ähnlich kommt mir das jetzt auch wieder vor.
Ja. Und ist das,
wobei ich Alaba jetzt nicht vor Neuer und Lewandowski sehe.
Ja, ja. Das ist ja dann auch so eine Frage. Also einerseits ist so, wie ist die Teamstruktur und wie ist der sportliche Wert sozusagen eines Spielers, was da mit reinspielt. Vielleicht da, um diesen Themenkomplex auch abzuschließen, diskutiert man das dann in der Mannschaft? Also meinst du, dass der Alaba und der Neuer jetzt irgendwie darüber diskutieren? Der eine sagt, bei mir ist ganz gut gelaufen und der andere sagt, ich bin noch irgendwie, wir reden noch. Oder?
Na, Alaba und Lewandowski haben denselben Berater.
Okay.
Vielleicht reden die doch miteinander.
Okay. Den Berater hatte ich gerade nicht auf dem Zettel. Ja, super. Thomas, wir sind am Ende schon. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier warst.
Bitte.
Ich habe noch eine letzte Frage.
Ja.
Die bezieht sich ganz bewusst nicht auf das Thema Nürnberg. Das googeln die Zuhörer dann. Aber
gut.
mich würde tatsächlich noch interessieren, du stellst ja viele Fragen, aber du wirst ja häufig auch gefragt.
Ja.
Und gibt es eine Frage, die dir gestellt wird, die du entweder so gar nicht beantworten magst oder die ich heute vergessen habe, die du doch gern beantwortet hättest? Kopfschütteln für die Hörer.
Ja, Entschuldigung, das kann man logisch, soll ich mal lauter schütteln? Vielleicht hört man es. Nee, so ad hoc oder spontan. Gibt es bestimmt, aber die fällt mir jetzt gerade nicht ein.
Ja.
Muss ich leider
passen. Das
ist gut für dich, dann hast du alles richtig gemacht.
Kein Thema, dann habe ich zumindest keine Frage vergessen. Dann lass uns einfach sagen, irgendwie gibt es noch eine lustige oder skurrile Anekdote aus deinem Profileben, egal ob jetzt als Journalist oder Fußballer, die du gerne loswerden würdest, jenseits von Nürnberg?
Also eine sportliche Anekdote, ja.
Ja.
Ich habe früher auch mehr Veranstaltungen gemacht, was auch so Art, ne? So ja. Art Vorträge. Ich habe mir da einen selbst zusammengezimmert immer, ne? Weil dann bei vielen Firmen ja auch Motivation, Teamgeist und so auch eine große Rolle spielt. Das ist einfach so, ja. Ne? Und ich habe dann immer zu Beginn, um dann ein bisschen das aufzuhalten, habe ich, das hilft vielleicht, eine Geschichte eben aus England erzählt, aus Sunderland, als ich da war. Und zwar war die, oder ging die so, erstes Spiel war in Chelsea, in London.
Ja.
Wir verlieren 0-4, keine Chance, nie einmal vors Tor gekommen. Gut, fahren dann mit dem Bus zurück von London nach Sunderland, sind so 5-6 Stunden, also einmal quer durch England.
Ja.
Und dann kam der Trainer zu mir nach hinten und sagt, na Thomas, wie fandest du das Spiel heute? Also ich habe nicht gespielt, ich saß auf der Bank, ne? Ja, habe ich gesagt, war nicht ganz so gut. Ich wollte jetzt nicht klar sagen, das war eine Katastrophe. Ja. Nee, sagt er, das haben wir super gemacht. Das haben wir echt gut gemacht. Wirst du sehen, das wird eine Bombensaison.
Okay.
Gut, habe ich mir erstmal gedacht, okay, entweder ist mein Englisch so schlecht oder er hat keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Ja.
Nach einer Stunde wurden Karten rausgeholt, Musik ging an den Bus. Und ich gehe zu einem Spieler und sage so, wann ist denn morgen Training? Sagt er, Sunday is off.
Okay.
Sonntag ist immer frei. Du kannst zwar zum Stadion gehen, da ist aber keiner, kannst dich massieren lassen, aber wir kommen nicht. Gut, nächste Stunde oder eine Stunde später zum nächsten Spieler. Wann ist Montag Training? Monday ist off. Wurde ich schon stutzig, ne? Wenn du bei Bayern 0-4 verlierst, dann hast du nicht 2 Tage frei. So, also nach der dritten Stunde dann, was ist denn mit Dienstag? Ne? Da haben sie mir einen Zettel gegeben, stand eine Adresse drauf. Da treffen wir uns. Ich dachte, das wäre vielleicht so ein Gym oder Analyseraum, weißt du, wo man ein Video macht und so. Es war ein italienisches Restaurant. So, Mannschaft war da um 11, kein Trainer, kein Co-Trainer, die kamen so 11:30, 12:00. Nudeln gegessen, also Pasta, Bier getrunken, Wein.
Ja.
Und ich frage natürlich wieder am Tisch, wann ist heute Nachmittag denn Training? Dienstag war immer zweimal.
Ja.
Sagt er, nee, pass auf, wir gehen jetzt Golf spielen. Die gehen in den Pub, kannst mitgehen, kannst auch shoppen gehen oder geh einfach nach Hause.
Okay.
Ja, sag ich dann. Natürlich die letzte Frage. Wann ist Mittwochtraining? Ja, hör auf zu nerven. Wednesday is off. Wir spielen nicht international. Es war nach einem 0-4, 4 Tage frei. Donnerstag von 10:30 bis 10:45 trainiert.
Okay.
Am Freitag 10:30 bis 11. Und dann sagt mein Peter Reed damals, der Manager, sagt, wir machen jetzt noch 5 Sprints über 20 Meter. Wollen die über 30-Jährigen noch mitmachen oder wollt ihr schon reingehen? Da habe ich gesagt, jetzt veräppelt er mich doch komplett. Also ich gehe in die Kabine. Samstag kommt Arsenal, London. Wir haben die 1-0 geschlagen. Peter Reed kommt zu mir und siehst du, ist alles wunderbar hier. Was willst du?
Und Arsenal war zu dem Zeitpunkt eine der
Thierry Henry habe ich noch gegen gespielt, eine Halbzeit sogar.
Ja.
Thierry Henry, ich meine, hallo, war richtig top.
Und der...
Und am Ende der Saison sind wir Siebter, also Sunderland Siebter geworden als Aufsteiger. Wie das geht oder ging, ich habe keine Ahnung.
Ja, aber gutes Schlusswort. Du hattest sie alle im Griff. Thierry Henry, Ronaldo und so.
Ja, teilweise. nicht immer.
Ja, also in England wird man ist man erfolgreich, auch wenn man nicht ganz so viel trainiert. In Deutschland ist es ein bisschen härter. Und ehrlicherweise, gutes Schlusswort. Thomas, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war mir eine große Freude. Schön, dass du da warst und ja, viele Grüße an die Hörer.
Ja, und gesund bleiben, ne? Im Moment. Ne? Alles Gute.
Alles klar. Bis dann. Ciao. Ciao.
Ja, das war Thomas Helmer. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Hören und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Damit ihr uns nicht verpasst, abonniert uns auch gerne auf den Podcast-Plattformen, die ihr nutzt und wenn ihr weitere Infos von uns haben möchtet oder auch mit uns Kontakt aufnehmen möchtet, ihr findet uns bei Instagram, bei Facebook, LinkedIn etc. Meldet euch gern, stellt Fragen und lasst uns gerne auch mal wissen, welche Gäste ihr sonst noch so bei uns hier vorm Mikro hören wollen würdet. Wir freuen uns auf die nächste Runde. Bis dahin, ciao.